Heute zu Gast der erste Deutschlandchef von Tesla und heutige Gründer von 1,5 Grad, Philipp Schröder.
Und deswegen war für mich klar, schon als ich bei Sonnen rausging, derjenige, der Lösungsanbieter wird, am Kunden, alles aus einer Hand. Von der Wärmepumpe über die Solaranlage, über die Elektroladesäule, alles abgestimmt, alles auf einem IoT-System und vernetzt, mit Finanzierung, mit Gewährleistung, alles tutto completti, so wie wir das gewohnt sind in allen anderen Bereichen. Der wird den Markt machen, weil entscheidend ist nicht, wer quasi Continental oder Bosch im Autobereich ist, sondern entscheiden wird, wer wird BMW, wer wird Tesla, wer wird Volkswagen im Klimaschutzbereich der Gebäudetechnik. Let's
go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Es folgt nun ein sehr intensiver Podcast, denn der Philipp hat in seine 10, 15 Berufslebensjahre bislang einfach wahnsinnig viel reingepresst. Unter anderem war er der erste Deutschlandchef von Tesla. Wie er das geworden ist, wie ihn quasi Tesla oder Elon Musk dafür ausgewählt haben, warum, wie der Kontakt zustande kam, einige sehr gute Elon-Anekdoten, die ich so noch nicht gehört hatte, sehr relevante Einschätzungen zu Elon Musk, zu Tesla fand ich. Dann seine Zeit bei Sonnen, einem Vorreiter im Bereich nachhaltige Energie, Ökoenergie. Die Firma hat er nachher mitentwickelt und auch mitverkauft. Wieso, weshalb, warum, auch das kommt. Und dann vor allen Dingen jetzt sein aktuelles Berufsleben als Macher von 1,5 Grad. Die Firma gibt es erst seit wenigen Monaten, kann man sagen. Trotzdem schon auf dem Weg zum Unicorn. Mehrere hundert Millionen an Geld hat er dafür geraced von sehr cleveren Investoren. Was er damit vorhat, wie er das Geld ausgibt, was die Vision ist, was er den Investoren erklärt hat. Warum vor allen Dingen aus seiner Sicht Nachhaltigkeit über Kapitalismus wirklich gut oder alleinig eigentlich funktionieren kann. So erklärt er mir das. Und das sagt jemand, der auf einem Demeter-Öko-Bauernhof groß geworden ist. Also, volles Paket, Nachhaltigkeit, Kapitalismus, Elon Musk, alles dabei. Auf geht's! Herzlich willkommen, Philipp Schröder.
Vielen Dank, Philipp.
Erzähl mal, also du bist hier irgendwie ökologisch groß geworden. Dein Vater war eigentlich Investmentbanker, hat das dann sein lassen, um einen Öko- oder Demeterhof zu gründen.
Genau.
Und da bist du dann irgendwann Teil des Ganzen gewesen.
Genau, also wir waren damals noch ziemlich jung. Das heißt, ich war in der Grundschule, als meine Eltern gesagt haben, hier, wir machen jetzt einen Bauernhof in der Lüneburger Heide. Natürlich Bio, damals war das noch absolut skurril, ne? Also ich meine, damals haben die Leute, da wusste keiner, was Demeter ist oder irgendwie anthroposophische Landwirtschaft. Und mein Vater hat dann seinen Job gekündigt und hat aufgehört, Investmentbanker zu sein und hat uns alle mitgenommen und wir sind gezogen auf einen großen Hof in der Lüneburger Heide in der Nähe von der Elbe, also der Elbtalaue. Und den haben meine Eltern umgebaut, peu à peu, auch als wir da gelebt haben. Das heißt, wir haben erst in der in der Scheune in so einer Remise gewohnt. Ich habe zwei Geschwister. Ja. Da war es ziemlich eng. Das heißt, wir hatten am Anfang zu dritt ein Zimmer in so einer Remise, weil das Haupthaus noch nicht fertig gebaut war. Und so haben meine Eltern dann radikal für sich einen Neuanfang gemacht. Und wir haben letztendlich eine extrem schöne Zeit dort gehabt. Und ja, das war ein Demeterhof.
Aber irgendwann hat es dir scheinbar dann doch gereicht mit dem ganzen Nachhaltigkeits- und Öko-Thema.
Klar, ne? Also das ist schon so, wenn deine Eltern so sehr darauf gepolt sind. Ne? Also ein paar Dinge sind geblieben, also bis heute, aber ich habe mich auch irgendwann emanzipiert. Ne? Also wir haben, also teilweise ging das ja so weit im Demeter-Bereich, dass du zum Beispiel Löwenzahn sammelst, wenn es eine bestimmte Mondkonstellation gibt, ne? Und der wird dann eingelegt und wird aufgetragen auf dem Acker und das musst du also auch alles per Hand machen. Und du kannst dir vorstellen, dass es als Jugendlicher oder auch als Pubertierender dann irgendwann ein cooleres gibt, ne?
Also Löwenzahn auftragen.
Genau so. Ne? Und das war insofern, ich glaube, viel, es hat mir eine gute Substanz gegeben, auch anders zu denken als andere Menschen. Und das ist bis heute so. Also ich glaube, dieses so ein bisschen andersartig sein, hat man da gelernt, eine andere Perspektive zu haben. Aber als Pubertierender wollte ich nur coole Autos, Geld verdienen und hoffen und einfach mal raus aus diesem ganzen Öko-Shit damals. Ja.
Und dann hast du am Ende Jura studiert?
Ich habe Jura und BWL studiert und beides nicht fertig gemacht. Das war so der Teil meiner Lebenszeit, wo ich irgendwie rausfinden musste, was ich wirklich will, ne, und was ich wirklich kann. Und ich konnte weder Jura noch BWL besonders gut und habe mich da nie sehr wohl gefühlt und habe dann auch irgendwann abgebrochen und gegründet. Ja.
Und die erste Gründung, was war das?
Die erste Gründung war in 2007, das war Nikon Energy hieß das, und das ging eigentlich wie heute darum, dass in 2007 die Ölpreise auf absoluten krassen hohen Niveaus waren. Und die Idee war simpel, man nimmt alte Ölheizungen, schmeißt die raus, bringt neue, moderne Brennwertthermen rein, Gasthermen, und dadurch hat man einen sehr großen Einspareffekt. Und dieser Einspareffekt ist auch monetär relevant, und aus diesen Einsparungen haben wir diese Infrastruktur refinanziert. Das nennt sich Contracting und bedeutet eigentlich, dass man zum Hotelier geht und sagt, deine Ölheizung nehme ich dir raus, du musst kein Geld in die Hand nehmen. Die Einsparung ist so groß, dass ich meine Investments zurückholen kann über 10 Jahre und du sofort Einsparungen hast.
Also Nikon mit Y, ne?
Ja, genau.
Und das hast du dann verkauft?
Nee, das haben wir, also da sind Investoren eingestiegen, aber dann kam Lehman, dann kam aber auch zutage, dass wir noch nicht so gewiefte Unternehmer waren. Das heißt, das Thema Gebäudetechnologie oder Gebäudetechnik ist extrem komplex. Das ist etwas, was mich heute wieder beschäftigt. Da haben wir auch, also haben wir die Komplexität unterschätzt, ne? Blockheizkraftwerke, Beleuchtungsanlagen einzubringen in Gebäude. Das war nicht so gut. Das heißt, ich würde sagen, so eine Mischung aus, es gibt das Unternehmen heute noch, weil es Projektgesellschaften immer noch hat, aber am Ende sind wir gescheitert. Also am Ende ist der Laden irgendwann operativ eingestellt worden und dann bin ich rausgegangen. Das heißt, meine erste Gründung war jetzt nicht so schrecklich erfolgreich.
Und dann bist du weitergezogen zu Sonnen?
Nee, ich bin dann erstmal rumgeeiert und habe versucht, ob ich nochmal studieren kann. Das ging dann aber nicht, weil meine Scheine alle abgelaufen waren, und dann bin ich tatsächlich in ein Solarunternehmen mit eingestiegen, und in diesem Solarunternehmen, das hieß Juvi, das war riesig damals, dort habe ich in meiner Funktion als Vertriebschef die Gründer von Sonnen kennengelernt, und dann bin ich relativ zügig rübergewechselt und habe diese Idee, dass du mit deiner eigenen magischen Box, also so einer Lithiumbatterie, Solarstrom nicht ins Netz einspeist, sondern selber abspeicherst und dann den gesamten Strom auch selbst nutzt. Das heißt, wenn du abends, die Sonne geht unter, die Batterie übernimmt diesen Betrieb. Das war eine total coole, spannende, emotionale Idee.
Die hatten aber die Sonnengründer.
Die hatten die Sonnengründer, genau. Ja. Und da bin ich mit aufgesprungen. Und das war noch zu einer sehr frühen Phase, und diese Idee fand ich mega geil und habe sie dann auch ein bisschen mitentwickeln dürfen. Und so kam ich zu Sonnen, ja.
Und beschreib nochmal genau das Modell von Sonnen. Also die verkaufen diese Boxen, und dann ist es am Ende ein Hardware-Business dann?
Genau, also die Idee von Sonnen war eigentlich ganz einfach zu sagen, hey, der Staat hat bis jetzt dafür bezahlt, dass man Solarstrom einspeist, weil damals war Solarstrom noch super teuer. Das heißt, der Netzstrom war wesentlich günstiger, und ohne den Staat hätte niemand eine Solaranlage in Betrieb genommen. Und damit man damit Geld verdienen konnte, hat der Staat einem quasi für jede Kilowattstunde, die man produziert, fix über 20 Jahre Geld gegeben. Das war das Modell in den 2010ern. Ohne das ging es auch gar nicht. Aber parallel ist der Solarstrompreis so weit gesunken, heute ist es unschlagbar günstig, es gibt nichts Günstigeres mehr als Solarstrom, dass Eigenverbrauch interessanter geworden ist. Das heißt, dass diese Box ist eine Batterie, die Batterie hat einen Wechselrichter, das heißt, dieser Wechselrichter bringt Solarstrom aus Gleichstrom in Wechselstrom, und speichert den eben in einer Lithiumbatterie ab und hat die Regeltechnik, um zu wissen, dass du zum Beispiel zu Hause bist und jetzt Strom brauchst oder du bist nicht zu Hause und dann wird zum Beispiel der Strom eingespeist. Und dieser Wandel von sag ich mal, Vergütung vom Staat hin zu Eigenverbrauch hat Sonnen sehr früh antizipiert und ein Produkt gebaut, was eben quasi versucht zu korrespondieren, einmal, was verbrauche ich zu Hause, was kann ich auch nicht zu Hause verbrauchen und speise ich ins Netz ein. Und das ganze System ist die Sonnenbatterie und es besteht aus dieser Box mit der Batterie und der entsprechenden Software, die du dazu brauchst.
Hat das nur funktioniert, weil es irgendwelche staatlichen Subventionen gab oder hat das funktioniert auch aus sich selbst heraus?
Das hat von Anfang an immer nur aus sich selbst heraus funktioniert, weil die Subventionen nur für den Strom waren, den man eingespiesen hat. Das heißt, die Batterie selber hat immer nur funktioniert wirtschaftlich, weil ich Strom, den ich aus dem Netz sonst gekauft hätte, vermieden habe. Das heißt, die Einsparung ist, dass ich nicht mehr E.ON-Strom kaufe, sondern eben meinen eigenen Solarstrom nachts verfügbar mache. Am Anfang war das aber, sage ich mal, ein Early-Adopter-Markt. Das hat sich noch nicht gerechnet. Das waren Überzeugungstäter. Heute rechnet sich das.
Mittlerweile ist es ein großes Business geworden, ne?
Genau. Also Sonnen ist, wir haben damals Sonnen, als wir gestartet sind, waren wir so 18 Leute nur in Bayern und heute gibt's über 1000 Mitarbeiter auf 4 Kontinenten, also Asien, Europa, Australien und Nordamerika. Und die meisten Märkte davon habe ich noch mit aufgebaut und der Umsatz ist nicht offiziell disclosed, aber der ist auch schon ziemlich hoch. Mittlerweile ist er Shell Eigentümer.
Genau, Shell, interessante Entwicklung eigentlich. Aber es war aber bei dir so, dass du dann bei Sonnen warst, dann aber eine Weile weg warst und dann wieder zu Sonnen zurück bist, dann als Geschäftsführer, ne?
Genau.
Aber in der Zwischenphase warst du bei Tesla.
Genau, also es war super kurios, also beinahe schon so ein bisschen skurril. Ich habe damals, als ich für Sonnen gearbeitet habe, war ich der Vertriebschef und der Business Development Chef. Und wir waren in den USA, um eine Tochtergesellschaft zu gründen, weil wir damals typisch Start-up-Lager gesagt haben, boah, wir müssen jetzt unbedingt in Amerika Business machen. Und dort ist Tesla auf mich aufmerksam geworden, weil ich irgendwo bei irgendeinem Forum einen Speech gehalten habe über eben Batterietechnologie und wie weit wir da schon waren. Und Sonnen war wirklich ein Vorreiter. Also wir waren wirklich die Ersten in dem Bereich. Und bin angesprochen worden über LinkedIn, ganz platt. Ob ich Bock hätte, das Deutschlandgeschäft zu übernehmen. Und dann habe ich erstmal.
Das war aber irgendein Personalchef von Tesla, war es Elon Musk selber oder?
Nee, das ist, also du kriegst dann so eine E-Mail, da steht drin, on behalf of Elon Musk, ne? Und das ist dann ein Referent von Elon und das ist aber aus meiner Sicht dann nur Masche, das ist die HR am Ende. Aber du hast so den Eindruck, bist dir nicht ganz sicher, ob es nicht tatsächlich der Personal Assistant von Elon selber ist, ne? Übrigens auch alle im ganzen Onboarding-Prozess, also meine Verträge sind unterschrieben von Elon, die Stock-Zuteilungen sind unterschrieben von Elon, aber auch das ist aus meiner Sicht einfach Systematik, ne? Aber damals war das nicht klar, wo das wirklich herkam. Ich habe erstmal meinen eigenen Namen gegoogelt mit so Zusätzen, Philipp Schröder, Volkswagen, Mercedes, BMW, weil ich dachte, dass die mich einfach verwechselt haben. Ich war damals 29, hatte kein Studium abgeschlossen und hatte eigentlich so eine Vita, wo du eigentlich den persönlichen Pitch brauchst, um überhaupt eine Chance als Kandidat zu haben. Ist auf gar keinen Fall eine Vita gewesen, wo du sagst, da guckst du drauf und jemand kommt auf dich zu, ne? So, und
aber das heißt, du hast einen sehr überzeugenden Vortrag scheinbar gemacht auf dem Forum da?
Nee, die haben mir das später irgendwann mal auch erklärt. Ich habe dann, als sie mich genommen haben, habe ich auch mal gefragt, wie die das machen. Und wir haben ja dann auch in Europa noch geheiert. Und man hat tatsächlich nach Leuten gesucht, die keine Fahrtabhängigkeiten haben. Das heißt, die wollten nicht unbedingt nicht Automotive-Experten, weil Tesla hat ja keine Händler gehabt. Tesla hat kein Profit-Center im Service, also in der Wartung. Das heißt, das gesamte Geschäftsmodell, Direktvertrieb, komplett digital, sehr junge Leute, kein Geld verdienen mit Service. Wartung ist ja ein unglaublich großes Geschäft für die Verbrenner. All das ist so anders, dass man gesagt hat, okay, die Erfahrung von einem erfahrenen Manager, von einem fossilen oder Verbrennermarke, die kann man eigentlich vergessen. Das heißt, die wollten absichtlich Leute haben, die einen untypischen Lebenslauf haben und anders bewiesen haben, dass sie Dinge umsetzen können, aber ganz neu und frei an das Thema rangehen.
Und kann es denn du schon Tesla, als sie dir geschrieben haben, war das schon das Ding, was heute ist? Nein. Ja, viel, viel Hausnummern größer.
Ich kannte das, aber weiß nicht, ob du es schon gekannt hättest damals.
Ne?
Ja, genau. Also ich habe im Dezember 2013 den Vertrag unterschrieben, hat so 3 Monate gedauert, dass ich, also zwischen der Erstansprache, dann war ich auch im Valley und ich habe auch Elon kennengelernt, war in Fremont.
Da war er auch nicht der Mensch, der heute ist, ne, von der Relevanz her und so.
Null. Also das war eher so, dass, also bei Hotel-Check-Ins, so Dezember, Januar, also 2013, 2014 haben die Leute Tesla geschrieben anstatt Tesla. Elon Musk haben die Leute nicht gekannt, also nicht auf der Straße. Es gab so die Geeks, ne? Die kannten ihn schon. Da habe ich dazugehört. Aber das war ja auch verrückt. Das war der Lotus. Der Lotus war umgebaut. Ne? Als ich dazu kam, war das Model S gerade im Prototyp verfügbar in den USA, aber noch nicht in Masse ausgeliefert. Und es gab eigentlich nur diesen umgebauten Lotus Elise mit einer Batterie drin. Ne? Also den ich auch kannte, weil bei dem Solarbetrieb und auch bei Sonnen hatten wir solche Autos. Ja? Die Geeks hatten sowas. Ne?
Wie viele Jahre warst du mit Tesla?
Ich war dann etwas über 2 Jahre nur bei Tesla. Das heißt, ich bin relativ zügig auch wieder raus. Also ich bin reingegangen Ende 2013, habe dann 2014 und 2015 durchgezogen, was auch eine sehr anspruchsvolle Zeit war. Also das waren, glaube ich, die längsten 2 Jahre meines Lebens, weil das sehr, sehr anspruchsvoll war. Du hast
auch, ich glaube, mehrere 100 Leute eingestellt oder so, ne?
Genau, also du hast ja mehrere Themen. Ne? Du hast, also erstmal hatte Tesla nichts in dem Markt, als ich dazu kam. Die Organisation ist extrem Elon fixiert. Deutschland war sehr wichtig für ihn. Das heißt, du hast dann auch deine Reporting-Calls gehabt. Nachts natürlich, weil Palo Alto eine ganz andere Zeitzone ist.
Aber mit ihm auch selber direkt dann?
Ja, ja. Also ich hab an ihn berichtet. Das heißt aber jetzt nicht, dass man irgendwie jeden Abend mal irgendwie sich austauscht groß, ne, sondern das heißt, dass du Reporting-Calls hast mit ihm und seinem Team. Und wenn er nach Deutschland gekommen ist, durfte ich mich um alles kümmern. Ja, also keine Ahnung, ich habe die Reisepässe kopiert für seine Söhne und dafür gesorgt, dass die einfach ein Visa bekommen haben. Und die sind ja dann in Schönefeld damals schon auf dem Privatflughafen da gelandet. Ne? Ich habe ihn ins Kanzleramt gebracht. Also ich habe den Termin organisiert damals mit Altmaier. Damals musste Altmaier das noch geheim halten, weil das noch vor Dieselgate war. Das heißt, die Szene war eine ganz andere. Also die CDU-Politiker oder auch das Wirtschaftsministerium hat versucht, nicht mit Tesla zu sprechen, weil man eben die deutschen Autobauer nicht verärgern wollte. Ne? Also das war eine ganz andere Zeit.
War da noch Mercedes beteiligt an Tesla?
Da ist, glaube ich, Mercedes und Toyota waren ja beide drin. Diese waren noch drin. Und die sind, glaube ich, 2015 erst ausgestiegen, ja, genau.
Und sag mal, deine Option, die du damals bekommen hast, die hast du bis heute gehalten, oder?
Nee, leider nicht. Also ich habe, also du musst dir das ja vorstellen, ne, wenn du Studienabbrecher bist, nicht viel Geld verdient hast und du bekommst auf einmal 6-stellig jedes Jahr Optionen, ne, also nicht Optionen, ich habe Aktien bekommen, die sind halt gewestet und an einem Stichtag konnte ich auf meinen Account gucken und habe da dann halt irgendwie 200.000 Euro in Aktien gehabt, die habe ich immer sofort verkauft. Ja. Mhm. Auch weil damals, ich meine, Die Börsenpreisentwicklung von 2014 bis 2017 war relativ seitwärts im Vergleich zu der Entwicklung später. Ne? Das heißt, für mich war das einfach zu gut, um wahr zu sein, überhaupt so viel Geld mal auf dem Konto zu sehen. Und deswegen habe ich natürlich heute, wenn man zurückguckt, das darf ich mir gar nicht ausrechnen, was ich da habe liegen lassen. Aber ich habe das damals immer sofort verkauft. Ja.
Und was waren so die operativen, also du hast mehrere Autohäuser oder nicht, also so Niederlassungen eröffnet auch, ne?
Ja, genau. Also das, was wir hatten ja einen ziemlich klaren Plan. Das heißt Direktvertrieb, kein Advertising. Also wir durften nichts machen, was Werbung anging. Also gar nichts. Das heißt, es gab nur eine Möglichkeit, so viele Autos wie möglich in den Betrieb zu bringen, Testfahrten anzubieten. Das Produkt war unglaublich stark. Leute haben sofort davon gesprochen. Wer einmal Tesla gefahren ist, das erste Mal, der wird es nie vergessen. Und wir haben dann in Deutschland 6 Showrooms in Bestlagen aufgemacht, Kurfürstendamm hier in Hamburg, Neuer Wall und auch in Frankfurt, Freskasse und so weiter und haben von dort aus guerillahaft mit jungen Leuten, Studenten eigentlich Direktvertrieb gestartet, ne? Und haben mit Kreditkartenanzahlung Autos verkauft, 120.000 Euro Autos, ne? Damals noch ohne, dass jemand die Marke kannte. Leasing gab es noch nicht, weil die Leasing Banken gesagt haben, wir trauen uns nicht zu, den Restwert zu garantieren. Das heißt, wir haben auch eine eigene Leasingbank gegründet. Das heißt, wir haben.
Hast du da auch eröffnet hier in Deutschland?
Ja, genau. Ich habe das. Georg Bauer hat es gemacht. Da gab es eine spezielle Person, die sehr viel Erfahrung hatte. Die auch ein großartiger Typ, by the way. Aber insgesamt war es eine sehr tolle Erfahrung, weil wir alles machen mussten, was es brauchte. Ne? Also wenn es einen Supercharger brauchte, also in Deutschland kannst du mit der Batterie halt auf der Autobahn nicht besonders weit fahren. Also hat Deutschland sehr schnell viele Schnellladesäulen bekommen. nicht reguliert war das damals. Das heißt, es gab gar keine Regulierung, wie man sowas bauen darf. Es gab parallel den CCS-Standard, den die Europäische Union versucht hat durchzusetzen. Das war ein ganz anderer Standard. Das heißt, wir waren eigentlich in so einer Art rechtsfreien Raum bei der Schnellladung. Wir hatten noch keine Finanzierbarkeit bei den Autos, was Leasing anging. Wir haben innerhalb von einem halben Jahr diese Anmietungen gemacht. Also wir sind wirklich in Golfläden reingegangen, in Bestläden. Also wir haben uns, Golfino war damals eine Marke, die raus musste. Ja, das wussten wir. Und dann sind wir da rein und haben den Schlüsselgeld angeboten. Also die Makler haben uns gesagt, ihr müsst in A-Lagen 1,5-2 Jahre warten, bis ihr überhaupt eine Location bekommt. Und das war Tesla nicht gut genug. Und dann sind wir wirklich rein und haben den Geld geboten, um auszuziehen. Ne? So, und das war toll, weil du hast viele Leute eingestellt. Wir haben Salesforce eingeführt, also die gesamte Bestellstrecke, wo der Kunde auch sein Fahrzeug sieht mit VIN-Nummer. Die Zulieferung kam nur aus Fremont. Es gab also nur eine Fabrik. Die haben über ganz Nordamerika die Produkte mit dem Zug geschifft. Dann sind die über das Schiff nach Rotterdam gekommen und in Rotterdam sind sie zusammengeführt worden, die Batterie und das Auto, also quasi verheiratet worden. Das war also eine Nightmare, wenn es um Ersatzteile ging. Es war eigentlich überall eine riesige Shitshow.
Wie viel Autos hast du verkauft in der Zeit? Was glaubst du, wie viel Tesla in den 2 Jahren in Deutschland?
Also wir haben mehr verkauft als Porsche Panamera. Das war auch damals unser Ziel. Es gab ja noch keine Subventionen, keine Kfz-Steuerverbesserungen und die Marke war noch nicht so stark. Das heißt, da kamen wirklich immer noch Mercedes-Manager oder BMW-Manager zum Lachen in den Showroom bei uns rein, weil das Auto auch noch nicht so gut verarbeitet war. Wir haben da ein paar Tausend verkauft, ja, pro Jahr. Mhm. Ja. Was für das Segment schon besser war als der Porsche Panamera, der war damals neu. Das heißt, wir haben den Porsche Panamera in Deutschland geschlagen, der vergleichbar ist vom Preis und natürlich eine ganz andere
Standing. Aber Verbrenner, hatte. Ne?
Verbrenner, klar. Ja. Genau, es gab damals kein anderes Elektroauto. Ja. Also es gab den Nissan Leaf noch und ansonsten Volkswagen, Mercedes und so hatten kein einziges Elektroauto. Das heißt, wir waren die einzigen zu der Zeit und heute ist das nicht mehr vergleichbar. Mit dem Model 3 wird ja wesentlich mehr verkauft. Ne? Das Model 3 ist auch deutlich günstiger, kennen ja die meisten, die zuhören wahrscheinlich. Damals gab es nur das Model S.
Und was war dein Top Elon-Moment, so aus der Zeit, an den du zurückdenkst, wenn du als von ihm liest und all die Sachen, die Twitter und allem hoch und runter, was er so macht, woran denkst du zurück?
Es gibt verschiedene Aspekte. Also was ich ganz geil fand, war einmal, oder was heißt rückblicken, damals wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll, war einmal dieser Ansatz, Tesla hat öfter mal Leute entlassen, mehr als heute, also auch in den letzten Jahren, weil Tesla immer an dem Rande der Finanzierbarkeit unterwegs war. Und da gab es bei uns auch einmal so ein Layoff, das waren, die Zielzahl waren 20 bis 25% der eigenen Belegschaft, die man gerade eingestellt hat, wieder rauszuschmeißen. Und eine der Begründungen in dem Gesamtcall war, dass die Organisation wächst so schnell, dass es tatsächlich wichtig ist, dass die Hiring Manager sich überlegen, wen sie behalten wollen, weil die Übung würde den Hiring Managern, also diejenigen, die ganz viele Leute einstellen, vor Augen führen, wen sie wirklich brauchen. Denn in so einer Expansionsphase hat man noch nicht die KPIs, du hast nicht 2-3 Jahre an Zahlen. Ne? Das heißt, man ist sehr darauf angewiesen, dass der Hiring Manager gute Arbeit macht. Ne? Das war so ein Ding, wo
ich sage, da wurde einfach Leute entlassen als Übung quasi für Hiring Manager.
Das war eine der Stories, ne? Ja, am Ende ist es immer, Elon hat immer krass kommuniziert, also der hat immer Framing betrieben und was die wirklichen Gründe sind, weiß ich nicht. So im Top-Management war ich nicht drin, ich war ja quasi in Europa. Aber das war ein Punkt. Andere Punkte sind so eine Sache, die ich bis heute geil finde und versuche meinen Mitarbeitern auch zu sagen, ist, wenn du im Meeting bist, wo du nichts beitragen kannst, oder von dem du nichts hast, steh auf und geh. So, finde ich, das hat er uns im Übrigen gesagt, als wir in einer Riesenrunde bei ihm saßen im Büro. Und ich hatte überlegt, ob man dann nach 10 Minuten aufsteht und geht. Einfach nur mal so. Aber ich finde das wirklich gut, gerade in der Kultur, die wir auch haben. Wir sind bei 1,5 Grad super dezentral, gibt ganz viele Online-Meetings, ne? Und ich finde es eigentlich, das fand ich echt gut, sich immer zu überlegen, muss man gerade da sein oder nicht. Und so sehen auch Leute, dass zum Beispiel 6 Leute aus dem Meeting rausgehen, digital oder physisch, und merken so, okay, vielleicht muss ich das nächste Mal gar nicht einladen. Ne? So, das,
aber da war dann schon so ein bisschen weird in dem Sinne, total, wie heute ist?
Also ich glaube, heute beginnt ja die öffentliche Meinung gerade erst, sich damit zu beschäftigen, dass er ein bisschen weird ist. Wenn du mit ihm so eng gearbeitet hast, wusstest du das. Also der war sehr weird, autistisch, konnte sich alles merken, hat aber auch krass Dinge umgesetzt. Ich habe einmal mit ihm ein Bier in München getrunken. Tatsächlich war das im Münchner Hof unten und habe ihm erzählt, dass aus meiner Sicht es total Sinn machen würde, mit dem Model S Stromlieferverträge mitzuverkaufen. Du musst dir überlegen, damals, also der Clou am Elektroauto ist, das ist zwar sehr teuer in der Anschaffung, aber die Betriebskosten sind unschlagbar günstig. Das heißt, wenn du einmal voll lädst, das ist relativ wenig Geld. Das heißt, du kannst mit einem 1.000 Euro zum Beispiel, kannst du schon vielen Verbrauchern die gesamten Ladekosten ersetzen, die du hast im ersten Jahr. Und deswegen war meine Idee, ich gesagt, hey, lass uns doch gleich einen Stromvertrag mit dran bundeln, auch von Tesla, und das auf Grünstrom, damit dieses Kohlestrom-Argument nicht mehr kommt, und bei einer bestimmten Ausstattungsgröße im ersten Jahr for free. Ne? So, dass du sagen kannst, okay, du hast vorher deine Dieselkosten und vorher hast du, und bei Tesla hast du dann gar nichts. Ne? Und dann hat er das direkt danach bei einer Pressekonferenz in München gesagt, dass wir das machen. Und dann habe ich mich sehr unbeliebt gemacht in Europa, weil wir das dann irgendwie umsetzen mussten. Das heißt, wir haben dann echt, haben es umgesetzt. Ich habe das aber, dieses Bundling mitgenommen, auch zu Sonnen und zu anderen Bereichen. Aber das war sowas, also er ist da schon krass unterwegs, aber also jeder andere Moment, da gab es ganz viele. Der ist komplett platt aus dem Flieger gestiegen, Haare stehen ab, Augenringe, also sechsfach Augenringe, und dann dreht er sich zu einem und guckt einen wie ein Wahnsinniger an und sagt, we're building a company for generations to come, Philipp. Ja, you know, generations to come. Also immer so, und dann bumm, war er wieder weg und ist eingepennt hinten im Auto, und dann habe ich ihn ins Hotel gefahren und es ist eine Erscheinung, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, auch wie getrieben und hart er auch ist. Also er ist kein Leader, deswegen fiel es mir auch nicht schwer, nach 2 Jahren zurückzugehen zu Sonnen. Einmal, weil er ein ähnliches Produkt lanciert hat und damit eben eine super Stage auch für Sonnen gebaut hat. Vorher war Sonnen nicht bekannt, kaum Geld bekommen, keiner hat sich gekümmert um diese Gründung. Und aber mir ist es nicht schwer gefallen, später dann auch diesen Absprung zu nutzen, Leute mitzunehmen von Tesla, die Bühne von Tesla, die sie gebaut haben für die Powerwall, ein Konkurrenzprodukt zu Sonnen, zu nutzen, weil er eben, also ich habe mit ihm, menschlich ist das niemand, wo ich sagen würde, da habe ich jemals ein gutes Gefühl gehabt, sondern aus meiner Sicht ist er wirklich ein Autist, der gelernt hat, wie man reguläre Menschen durch Kommunikation steuert. Das heißt, es ist ja auch seine PR-Strategie, die er hat. Das ist ja ähnlich wie bei Donald Trump. Aber selber habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er das nicht nachempfinden kann. Also dass er so ein bisschen ist wie ein Autist, der sagt, der decodet, wie die normalen Menschen, die emotional normal sind, ja, und aus seiner Sicht wahrscheinlich auch so ein bisschen bescheuert, weil wir ja sehr emotionsgetrieben sind, ne? Also wie wir Dinge hypen, warum auch immer, ne? Wie irgendwie ein Trend entsteht. Aus meiner Sicht hat er das dechiffriert und genau verstanden, wie das geht, und kommuniziert bis heute genau so, aber nicht, weil er das selber so empfindet, also nicht wie so ein Autodidakt, der das einfach kreiert und das, wo es aus dem rausströmt, sondern der hat den Code geknackt, wie wir normalen Menschen ticken, und deswegen kauft die Leute heute Dogecoin. Und wenn er einmal pupst, geht ein Börsenkurs hoch oder ein CEO wird rausgeschmissen. Ne? Also das fand ich am beängstigendsten, weil ich immer das Gefühl hatte, er ist nicht von dieser Welt da.
Aber wahnsinnig schlau.
Definitiv. Also ich habe auch, der muss eine fotografische Erinnerung haben, weil ich habe dem so viel erzählt und er wusste das immer noch. Also in der Regel würdest du denken, wenn er da sitzt und ist irgendwie und wird zugelabert ja von jedem und du laberst ihn dann auch noch zu. Und du triffst ihn wieder, der hat sich das alles gemerkt. Und ich habe ihm viel erzählt über den deutschen Strommarkt, also wie das, in die USA funktionieren ganz anders im Strommarkt als Deutschland. Deutschland ist viel weiter, wir sind liberalisiert und haben ganz andere Möglichkeiten. Und er wusste das immer alles. Er hat sich alles gemerkt. Aus meiner Sicht hat er ein fotografisches Gedächtnis, ja.
Und warum bist du dann gegangen? Also ich meine, 2 Jahre, du hast gesagt, viele nicht schwer, aber es ist ja trotzdem eine kurze Zeit nur.
Also viele Dinge. Ich hatte echt Probleme mit dem Arbeitspensum irgendwann. Ich hatte Probleme, mein eigenes Team auch manchmal irgendwie zu schützen die Amerikaner sind ja nicht so konsensgetrieben wie die Deutschen. Also da wird auch nicht lange rumgelabert, sondern da wird einfach gesagt, okay, wo sind deine KPIs? Und die Attitude ist auch, wenn du die nicht bringst, bist du halt raus, ja. So, bumm. Und also es war schwierig, ein Team aufzubauen und das so ein bisschen da Ruhe reinzubringen, das auch zu schützen und auch nach Amerika gut zu kommunizieren, weil entweder du konntest sagen, du hattest Elon Support, dann ging alles, oder du hattest den nicht und dann ging gar nichts. Das heißt, das ist ein bisschen ein Kulturthema, aber ich glaube, das Wichtigere für mich war, dass ich gesehen habe, dass Elon eben diese Powerwall vorgestellt hat. Ne? Das heißt, Tesla hat erst nach Sonnen Batteriespeicher für Solaranlagen überhaupt in den Mittelpunkt gestellt. Und ich kannte die Planung intern und das war auch super kurios, die Geschichte erzähle ich auch oft. Tesla hat damals ja SolarCity gekauft. Und SolarCity hat man gekauft, weil...
Das ist eine Firma von Elons Cousin, ne?
Richtig, da war er auch im Board, also er war Chairman of the Board. Und der Solarmarkt in den USA ist zusammengebrochen, weil der sehr abhängig war von einem Tax Credit. Und diese Tax Credits sind weggefallen. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten, SolarCity geht in eine Abwertung oder sogar Insolvenz. Oder ein Stratege kauft es. Und dann hat für eine sehr hohe Bewertung Tesla SolarCity gekauft. Und aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, ging es vor allem darum, den Tesla-Aktionären zu erklären, dass das eine richtig gute Idee ist. Und das hat man so gemacht, indem man gesagt hat, guck mal, wir haben ja quasi schon fertig den Solardachziegel, also dass du gar keine Solarplatte mehr auf dem Dach hast extra, sondern dass die im Dachziegel integriert sind. Die Solar Tiles, die hat man in 2015 dann vorgestellt, die sind heute noch nicht produziert. Und die Powerwall, das ist der Energiespeicher, also quasi, dass man dann aus den Solar-Tiles den Strom holt und den abspeichert mit der Powerwall. Man hat gesagt, wie wunderbar ist das? Tesla hat diese tollen Produkte, jetzt kaufen wir SolarCity und werden massiv in Amerika, aber auch weltweit in diesen Markt reingehen. Das hat man bis heute nicht so wirklich getan und es gab ja auch einen SEC-Ausschuss, der sich damit beschäftigt hat, ob das eben legal war, was er da gemacht hat. Das ist, glaube ich, immer noch pending. Aber diese Bühne wurde gebaut für diese Produkte und die Übernahme von SolarCity im Universal Studio in Los Angeles in einem Set von den Desperate Housewives. Das heißt, das musste die reinziehen. Da haben die wirklich das Haus, also in Desperate Housewives genommen, die Solar Tiles oben drauf geballert, unten die Tesla reingestellt, ein Model S und auch eine Studie schon von Model X, die Powerwall unten rein und dann stellte sich Elon dahin und präsentierte das und hat einfach den Pitch gebracht, den Sonnen auch hat. Nämlich zu sagen, jede Solaranlage wird einen Energiespeicher haben und die Zeit wird sich ändern, nämlich dass nicht mehr man Solar ins Stromnetz zurück einspeist, sondern dass eigentlich jedes Gebäude sich autark versorgt, ne, und dann miteinander auch noch kommunizierend und korrespondierend. Und ich habe damals die Gründer von Sonnen wieder angerufen, Christoph Ostermann und Thorsten, habe gesagt, now or never, habe denen erzählt, was da abgeht, war ich mit Christoph am Gardasee und dann haben wir das ausbaldowert, so haben gesagt, okay, also wenn, dann jetzt, dann muss man sich daran hängen, muss Venture-Kapital aufbauen, muss sich zum Konkurrenten von Tesla stilisieren und das haben wir dann gemacht. Und das war eine geile Idee und ein geiles Timing. Also Timing ist halt immer extrem wichtig. Ja. Und das war dann war zusammen mit der Kultur und es kam ein Europachef gerade noch von Tesla nach Europa. Ich habe auch keinen Bock drauf. Wenn du nicht zumindest behaupten konntest, dass du gerade mit Elon telefoniert hast, warst du niemand. Ne? Also du hast nichts mehr bekommen. Also und vorher war es halt noch so, dass du sagen konntest, ja, ich spreche jetzt ja einmal die Woche mit Elon und das will ich so und so machen. Und dann habe ich auch mein eigenes Callcenter bekommen in Berlin. Das war, also diese Möglichkeiten waren weg und dann habe ich mein Kernteam eingepackt und dann haben wir einen Sack gehauen und sind zu Sonnen rüber und haben die Marke umgebaut und haben internationalisiert. Das heißt, von einem rein deutschen Unternehmen haben wir uns sofort aufgestellt, um eben in Australien, in Europa und auch in den USA gleichzeitig an den Markt zu gehen mit eigenen Organisationen. Das war auch sehr anstrengend, aber auch sehr geil.
Und das hast du dann auch Anteile gehabt in Sonnen?
Ja, ja, aber im kleinen Umfang. Ja. Also ich bin keiner der Gründer gewesen oder war kein
Geschäftsführer, was Ideengeber.
Genau, und vor allem haben die, glaube ich, auch erkannt, dass das für Sonnen auch Sinn gemacht hat. Ne? Also wir haben die Marke umbenannt, wir haben auch dieses Bundling gemacht. Also wir sind weggegangen vom reinen Hardwareverkauf hin zu Energielösungen. Also wir sind Energieversorgerin geworden, haben immer verkauft im Bundle Solaranlage, Energiespeicher und den Stromvertrag, dass du auch wiederkehrende Umsätze hattest für den Equity Case. Das heißt, ich war Gesicht nach außen, durfte mich austoben, habe auch die Auslandsmärkte aufgebaut.
Was hat Shell dafür bezahlt am Ende?
Das ist nicht disclosed worden, aber es gibt...
Aber müssen die nicht als börsennotierte Firma Shell irgendwann disclosen?
Kannst du mal gucken, ob du es findest. Ja. Ne? Es ist vertraulich, aber es war damals der größte Exit, den es im Cleantech-Bereich je gab. Ne? Okay. Sowohl, wir haben die größte Finanzierungsrunde vorher gemacht, die es im Cleantech-Bereich gab. Dazu muss man aber auch sagen, der Cleantech-Bereich war damals kleiner. Wir haben 60 Millionen in der letzten Runde geraced. Insgesamt etwa so, ich glaube, müssten irgendwie zwischen um und bei 130 bis 150 Millionen sein, die wir geraced hatten, was extrem viel war in der Zeit.
Ja, aber dann ist ja ein Exit irgendwie 300-500 Millionen Größenordnung.
Das hört sich richtig an. Ne? Wie gesagt, ich kann das auch, ich habe ja selber noch Vertraulichkeitsvereinbarungen.
Ja. Aber gut, aber das heißt, dann war für dich schon mal ein richtiger Win. Dann war zum ersten Mal für dich richtig Geld da.
Genau, ich habe aber auch bei Tesla nicht schlecht verdient. Ne? Also ich habe bei Tesla die Options, die da, aber genau, also im Vergleich zu Student kein Einkommen, keine, also irgendwie Startup im Arsch, zu Tesla geil, ich kriege jedes Jahr irgendwie eine Viertelmillion in Aktien, ja, war das der nächste große Sprung für mich. Ja.
Eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht. Das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt. Und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das es in Berlin gibt, seit vielen Jahren schon. Einfach, weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Wojcik, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5000 Besuchern über all die Satelliten-Events, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt, mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt's auf der TOA und es gibt auch einen Code für Hörerinnen dieses Podcasts. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das TOA Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben, TOA OMR, ein Wort, TOA OMR, 6 Buchstaben eingeben, dann wird es günstiger unter event.toa.media oder einfach TOA Berlin googeln, dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico. Zurück zum Podcast. Und wie lange war das nochmal, diese zweite Sonnenphase?
Also 3 Jahre.
3 Jahre bis zum Exit. Dann bist du aber gegangen, weil du keinen Bock auf Shell hattest oder warum?
Ja, also da gab es mehrere. Das ist immer die Frage, was man im Podcaster sagt, aber die Wahrheit ist, es waren 2 große Treiber. Das eine ist, dass ich nach 3 Jahren an einem Punkt war, wo ich ganz viele Mandelentzündungen hatte. Also ich war eigentlich überarbeitet. Wir haben also auf 3 konnte, ich habe eigentlich, konnte immer arbeiten. Ich war, wir hatten Büros in Kalifornien, in Georgia, Atlanta, in Sydney, in Adelaide, in Australien.
Mit Sonnen damals.
Mit Sonnen, ja, klar. Und wir haben da selber auch produziert. Wir hatten eigene Produktionsstätten. Wir hatten schon einen riesen.
Wie viel Umsatz hat die Firma gemacht?
Als ich rausging, so 100 Millionen. Aha. Ja. Und das war also eine echt große Organisation, die auch gerade erst aufgestellt worden ist, weil 3 Jahre vorher, als ich einstieg, gab es das alles nicht. Ne? Und insofern habe ich einfach, glaube ich, nochmal so richtig überpaced. Bei Tesla hatte ich das auch schon, dass ich so einfach kleine Ohnmachtsanfälle hatte.
Also mehrere Mandelentzündungen, sagst du gerade irgendwie.
7 Stück, ja. 7 habe ich mitgezählt. Und also teilweise alle 6 Wochen, aber mit Fieber, mit allem drum und dran. Und dann war ich an einem Punkt und dann kam auch noch Shell rein und dann ging so ein bisschen diese Vision auch verloren, dass man Sonnen noch geiler, noch größer und unabhängig hält. Ne? So, und deswegen hat das dann für mich gepasst und ich habe das mit den Gründern wieder abgestimmt, weil das quasi mitten im Closing war für Shells Übernahme und da wollte ich auch jetzt nicht Spielverderber spielen. Aber das war eine Mischung. Einmal Kredibilität, du kannst nicht draußen rumlaufen und sagen, du willst die Welt retten und dann kommt irgendwie Shell, die ja auch heute noch nachweislich einer der größten Emittentinnen der Welt sind. Und auf der anderen Seite war ich einfach platt und ausgelutscht und fertig.
Dann hast du Pause gemacht und dann hast du die Branche gewechselt für eine Weile und hast dann irgendwie Finanzpublishing eigentlich.
Ja, genau, da haben wir uns ja kennengelernt. Ja, erstmal.
Ja, vor ein paar Jahren schon. Ja.
Genau, ja. Ich habe ein Wettbewerbsverbot dann danach. Also ich bin ausgestiegen und dann wurde mir schon gesagt, so okay, wenn es jetzt nicht so geil finden, wenn du aussteigst, und dann quasi in einem Jahr oder auch in 6 Monaten irgendwas Eigenes machst oder bei einem Wettbewerber anfängst, da hatten die schon, das war schon wichtig, dass ich da mich verpflichte und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich durfte 18 Monate gar nicht in der Branche arbeiten und das Wettbewerbsverbot war sehr weit, also Elektromobilität, Erneuerbare in Europa hätte ich nicht machen können ohne weiteres. Und deswegen fand ich das gar nicht ganz geil und habe gesagt, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwas anderes mache. Und dann bin ich an Cap Insight geraten, ja, genau, und habe quasi damals.
Aber geraten, du hast es gegründet.
Eigentlich. Aber es gibt einen Urgründer quasi, das ist der Achim Denkel, und der kam auf mich zu, den habe ich kennengelernt und wir haben uns befreundet. Und ich habe ja gerade auch nach was Neuem gesucht und habe gesagt, da mache ich mit. Wollte erst noch nicht so voll rein, aber es hat einen dann reingezogen und dann habe ich die CEO-Rolle übernommen.
Da ging es darum, Investmentfonds zu vergleichen in ihrer Performance.
Genau, eigentlich ist sie eine super simple Idee. Ne? Du hast super viele, also die normalen Private Trader, so bei Trade Republic oder so, die machen in der Regel ETS oder Einzeltitel. Und eine Einzeltitelanalyse kann ja ein Privatmensch gar nicht so richtig machen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Gambling für die Altersvorsorge, ne? So. Und das heißt, es spricht schon auch heute wieder sehr viel für Fonds auch, ne? Also, dass du eben, ETF ist ja auch ein Fonds. Am Ende sind das eben entweder indexbasierte Fonds oder Fondsmanager, die eben sagen, ich beschäftige mich nur mit nachhaltigem Essen. Und dann haben die eine Strategie, dann gehst du da rein. Und die Annahme ist die, dass der Fondsmanager in der Regel performanter ist, gerade wenn es Spezialthemen sind, als du das selber sein kannst. Mhm. Ja. Das Problem ist nur, der Markt ist super intransparent und eigentlich nur offen gegenüber institutionellen und Großinvestoren. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte gerne in nachhaltige Fischprodukte investieren, ja, da hätte ich jetzt einen Fonds im Kopf, den wir vertreten haben, dann wüsste ein Privatmensch gar nicht, was soll ich machen. Da gehe ich zur Sparkasse oder gehe zu Comdirect und dann kriege ich wieder nur das, was gelistet ist. Es gibt aber zigtausende von richtig geilen Fonds, die gar keine Werbung machen, die eigentlich nur Family Office Geld haben. Und wir haben dann eine Datenbank aufgebaut und haben da irgendwie 30.000 Fonds, die eine Zulassung in.
Da gibt es natürlich Fischaufzuchtsfonds.
Ja, es gibt einen Fonds, den kann ich jetzt auch sagen, Bonafide, die haben gesagt, okay, Fisch ist einfach ein in Asien extrem wichtiges Foodprodukt. In Europa nimmt die Bedeutung auch zu, aber Aquakulturen, die nachhaltig sind, die werden aus deren Sicht als Fondsmanager mehr Bedeutung haben als jetzt die Fischerei, ne? Die freie Fischerei, die ja eigentlich die Meere leer fischt. Und die haben investiert in Firmen, public und non-public, zum Beispiel in Norwegen nachhaltige Fjordlachse produzieren oder die auch alternative Produkte machen. Also eigentlich so ein Food Sustainable Fish Thing. Ja. Mhm. Und da musst du ziemlich viel wissen und ganz anders Research machen. Und so, auf so ein Produkt wirst du nie in der Bank aufmerksam. Geht gar nicht, weil die Banken haben ja nur bestimmte.
Na, und sag mal, es gibt dann so 20.000, 30.000 Fonds, die so speziell sind.
Ja, aber das sind ja nur die in Deutschland zugelassen sind. Es gibt noch mehr. Also weltweit gibt es Hunderttausende von Fonds. Viele von denen sind redundant. Das wäre jetzt das Argument der ETF-Befürworter, die sagen, das ist alles irgendwo ein Smart Guy in Sydney, der macht das gleiche wie ein Smart Guy in New York, ne? Aber wenn du weltweit schaust, reden wir über Hunderttausende von Spezialfonds, die es gibt, ne? Und die sich ganz spezifisch auch ist. Können auch Rohstofffonds sein, die eben sich besonders gut in Kanada auskennen und dann auf Holz gehen oder so. Genau.
Und bei CapInsight kann man sich die alle angucken.
Genau, das ist kostenlos. Ne? Wir haben dann auch versucht, das Problem ist, es ist reguliert. Das heißt, du hast da durch die MiFID, in dem Moment, wo du regulierte Spezialprodukte vergleichbar machst, musst du immer schon aufpassen, dass es nicht Beratung ist. Deswegen ist der Privatbereich sehr tricky. Aber am Ende haben wir nichts anderes gemacht, als alles, was es in Deutschland zugelassen ist, weil der Rest macht ja keinen Sinn. 30.000 Produkte in eine Datenbank zu ballern und die vergleichbar und analysierbar zu machen für jeden kostenfrei. So.
Und dann hast du viele Menschen genutzt?
Zum Schluss waren das so, pro Woche hatten wir, also du musst dich anmelden, du konntest nicht einfach draufklicken, Content konntest du einfach lesen, deswegen haben auch viele uns wahrgenommen als so eine Art Media-Thing, aber das Kernprodukt war eben diese Vergleichsmaschine und da waren so 2.000 bis 3.000 Nutzer pro, also angemeldet, registrierte Nutzer pro Woche drauf. Das ist mit Trade Republic verglichen sehr wenig, aber für den Fondsmarkt sehr viel, wenn du überlegst, dass die größte.
Und die haben auch über euch gekauft?
Die haben, teilweise ja, aber in den meisten Fällen nein, weil du ja dann ein Depot einrichten musst, ne? So, und das ist, glaube ich, auch, das war auch der Grund, warum wir irgendwann verkauft haben an die Universal, weil es eben darum ging, dass das Problem war, du konntest zwar die Vergleichsseite darstellen, aber es war extrem schwierig, die Abwicklung für den Kunden über sein Depot darzustellen. Ne? Also stell dir vor, du bist bei der Comdirect. Wenn die Comdirect Bonafide nicht im Portfolio hast, dann konntest du den bei uns finden, aber nicht kaufen. Das heißt, du musstest eigentlich immer für die Top-Peer-Groups versuchen, einen Workaround anzubieten über Drittdepots oder über eigene Kauffunktionen. Und das war auch so ein bisschen, sag ich mal, dass der Kasus Knaxus, dass eben die Infrastruktur, die der Kunde nutzt, um zu kaufen, eine ganz maßgebliche Rolle spielt, um die Selektion überhaupt verwertbar zu machen. Ne? So, und wir haben dann auch irgendwann, dann kam Corona, dann haben wir uns auch entschieden, einen Exit zu machen. Wir haben dann an Universal Investment verkauft. Das ist der größte Fondsadministrator in Europa. Die verwalten irgendwie 800 Milliarden
Wozu gehören die?
Die gehören zu niemandem. Die gehören Montague, das ist ein Private Equity. Mhm. Ja, und die Administration ist wieder reguliert. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Wirtschaftsprüfer. Jedes Unternehmen braucht einen Wirtschaftsprüfer. Jeder Fonds braucht einen Admin, einen Administrator.
Und was machen die jetzt damit? Also warum haben die das haben wollen?
Weil es für die darum geht, tatsächlich ihre Kunden, die haben ja hunderte von Fonds, die bei ihnen Administrationsservices kaufen, dass die wiederum auch Zugänge brauchen in andere Märkte. Ne? Also das heißt, also du bist jetzt, nehmen wir mal ein norwegischen Investmentfonds, der läuft super und der ist Admin-Kunde bei der Universal, dann macht es für den total Sinn, vielleicht über die Universal Zugang zum deutschsprachigen Raum zu bekommen und das nicht über Messen, sondern digital. Und deswegen ist die Idee einfach, dass der Admin-Service von so einer Manco attraktiver wird dadurch, dass man zum Beispiel auch noch Vertriebszugänge hat.
Aber es geht schon um Traffic. Also das heißt, du brauchst dann schon irgendwie Leute, am Ende normale Anleger?
Normale Anleger machen am Ende nicht das Volumen. Das ist auch wieder der Kasus Knaxus. Das heißt, da ist wieder genau der Punkt, dass ein 10.000-Euro-Ticket natürlich für solche Administratoren nicht so interessant ist. Aber was sehr spannend sind Family Offices, sind aber auch institutionelle Anleger. Und die hat CapInsight auch. Und dort ist es so, gebe ich dir mal ein Beispiel, die größte Messe im deutschsprachigen Raum, da sind irgendwie 3.000 relevante Gäste. So, das ist die größte Messe, das ist so wie OMR für Fonds, ja. Und das sind alles nur Profis, ne? Das heißt, wenn du ein paar hundert Entscheider digital schon finden kannst, dann ist das ein Riesenasset für solche Unternehmen, weil die ansonsten denen hinterherreisen, Hotelkosten haben, Flugkosten haben.
Das war okay, und dann investieren die dann halt ein paar Millionen in so Fonds.
Genau.
Mhm. Ja. Das heißt, am Ende hast du so eine Art Marktplatz versucht zu erschaffen für Fonds.
Genau. Also das war die Grundidee. Ich habe dann aber auch gemerkt, also mein Wettbewerbsverbot ist abgelaufen. Ich habe auch gemerkt, dass mein Herz weiterhin in der Cleantech-Welt schlägt. Das heißt, ich habe parallel noch eine Beratung aufgebaut, die in dem Bereich unterwegs war und habe auch vorbereitet 1,5 Grad, also das, was ich jetzt mache. Das heißt, CapInsight hat für mich diesen Charakter nie ganz verloren, dass es eben auch ein Tryout war, mal Branchenwechsel zu machen, was Neues auszuprobieren, auch zu gucken, ob man als Unternehmer das überhaupt kann. Ne?
Was war der nächste größere Win? War das der größere Exit für dich persönlich als Sonnen?
Nein.
Also Sonnen war für dich
war größer, ja.
Wirtschaftlich relevant.
Genau, aber es war trotzdem, ich meine, CapInsight kann man nicht vergleichen, weil die Größenordnung waren andere. Ne? So, aber trotzdem war es eine andere Rolle nochmal. Wir haben ja auch Geld aufgenommen, wir haben einen Verkaufsprozess gemacht, mitten in der Corona-Zeit. Also ich habe da auch nochmal gelernt, über mich Projektmanagement, aber auch Software nochmal besser zu verstehen, weil wir hatten ja nur Software und Web-Oberflächen, mit denen wir gearbeitet haben. Bei Sonnen hatten wir nur Hardware und dann irgendwie Energy Services. Insofern war das mal als so ein Zwischenprojekt gestartet, ist dann doch ziemlich groß geworden und am Ende ist es ein Erfolg gewesen für alle Beteiligten. Trotzdem bin ich heute sehr froh, auch zurück zu sein in einem Bereich, der purpose-technisch für mich einfach viel mehr Sinn macht. Also,
und das hab ich auch gemerkt. Wie kam das dann? Also mein 1,5 Grad, das ist ein neues Projekt, da sind jetzt schon 200 Millionen Funding reingeflossen in den letzten Monaten. Das ist relativ frisch aufgesetzt, also in der Corona-Zeit, nicht lange her.
Ein Jahr ist es jetzt alt, ja.
Erklär mal, was da das Geschäftsmodell ist.
Na, wenn du diese Brille auf hast, die ich jetzt auf hatte für 10 Jahre, hast du eigentlich gemerkt, dass in der ersten Phase es darum ging zu beweisen, dass überhaupt CO2-neutrales Leben funktioniert in allen Segmenten. Also geht es überhaupt CO2-neutral zu heizen? Das zu beweisen mit Technologie war die erste Phase. Also Wärmepumpen gibt es heute. Schweden haben alle eine Wärmepumpe. Geht es überhaupt, dass man CO2-neutral, zum Beispiel Elektromobilität, funktioniert die technisch überhaupt? Tesla hat diesen Beweis angetreten, heute ist es gesetzt. Solarbereich war dasselbe. Solar galt als viel zu teuer, nicht ausgereift. Heute, also als Anekdote, 1998 haben die deutschen Energieversorger gesagt, es gehen nur 2% Solarstrom ins deutsche Netz. Ansonsten kollabiert's. Heute sind wir bei über 50% Erneuerbaren. Ne? Ist also alles Quatsch. Das heißt, wir haben diese Phase 1, dass es die Technologie erstmal entwickelt werden muss, die ist abgeschlossen. Das heißt, Solarstrom ist günstiger als jede Art von anderen Strom. Er ist nur leider nicht immer dann verfügbar, wenn man ihn haben möchte. Energiespeicher gibt es, die funktionieren, die sind wirtschaftlich. Elektromobilität ist wirtschaftlicher als die fossilen. Und im Wärmebereich gibt es durch die Wärmepumpe die Technologie auch. Das heißt, diese Phase, dass man überhaupt erstmal Technologie entwickelt, die ist durch, in der war ich mit beteiligt und habe eben gesehen, fuck, die Produkte sind alle besser als die fossilen. Aber was fehlt, ist eine skalierte Werkbank. Es gibt kein Amazon, kein Henry Ford für massenhafte Skalierung in den Gebäudesegment rein. Diese Technologien fallen alle ins Handwerk. Das heißt, wenn du heute eine Wärmepumpe haben willst, musst du einen Handwerker anrufen. Wenn du eine Solaranlage haben willst, musst du einen Handwerker anrufen. Dieses Gewerk ist nicht digitalisiert, es ist nicht skaliert, es hat Personalmangel, es ist aber auch gar nicht aufgestellt für den logistischen Aufwand. Die Produkte sind sehr kapitalintensiv, ist nicht eine Lampe und nicht eine kleine Therme, die irgendwie ein paar hundert Euro kostet im Einkauf, sondern du redest über 30 bis 100.000 Euro Hardware-Warenkörbe pro Kunde. Und deswegen war für mich klar, schon als ich bei Sonnen rausging, derjenige, der Lösungsanbieter wird am Kunden, alles aus einer Hand, von der Wärmepumpe über die Solaranlage, über die Elektroladesäule, alles abgestimmt, alles auf einem IoT-System und vernetzt, mit Finanzierung, mit Gewährleistung, alles tutto completi, so wie wir das gewohnt sind in allen anderen Bereichen, der wird den Markt machen. Weil entscheidend ist nicht, wer quasi Continental oder Bosch im Autobereich ist, sondern entscheidend wird, wer wird BMW, wer wird Tesla, wer wird Volkswagen im Klimaschutzbereich der Gebäudetechnik. Und das war, diese Idee hatten wir schon länger, also mein Team und ich, und haben wir auch schon entwickelt zu Sonnenzeiten. Und das haben wir dann umgesetzt. Wir haben es vorbereitet, haben gesagt, okay, wir auf der einen Seite kaufen wir halt profitable, spezialisierte Handwerksbetriebe zu, die zwischen 10 und 30 Millionen Euro Umsatz haben, die genau das können. Es ist gar nicht so einfach, also es ist sehr komplex, diese Werkbank zu beherrschen. Da gibt es Software, die man...
Also am Ende eine Firma, die sowas installieren können.
Ne? Genau, richtig. Ne? Aber das hört sich immer... Das ist auch so der Ansatz der Berliner, die dort unterwegs sind in dem Bereich, ist auch immer so, naja...
Also wir reden von Enpal.
Nö, zum Beispiel, ja. Oder auch Berliner VCs. Wir haben viele VCs zum Beispiel, die jetzt nachhaltig denken wollen. Die unterschätzen total, es geht hier nicht um eine Pizza, die du ausfährst, sondern es geht darum, dass du einen Kunden hast, der Kunde wird beraten, der nimmt Daten auf, dann musst du Logistik auslösen, du musst hast verschiedene Gewerke, also du hast einen Dachdecker, du hast AC, das ist die Gleichstromseite, die ist reguliert, ist wie beim Optiker, da musst du Elektriker sein, das können wir nicht einfach loslaufen und sagen, wir machen 100 Leute, bilden wir aus im Crashkurs und die machen das, sondern du hast eine Regulierung, du hast verschiedene Werkbänke, die bis jetzt nicht zusammenarbeiten, bei der Wärmepumpe hast du die Hydraulik noch mit drin, das heißt, das Problem ist nicht die Weboberfläche und die App zum Verkaufen. Das Problem ist, diese Wertschöpfungskette einmal zu organisieren und dort die Kosten rauszunehmen und es schneller zu machen. Und um dieses, also schneller, performanter, angenehmer für Mitarbeiter und auch für den Kunden. Da liegt ganz viel Geld auch drin, was man sparen kann. Und diese Brille haben die meisten nicht, sondern die meisten sagen, wie du so, ja, das sind so Handwerker, das sind hochspezialisierte Betriebe. Das
also ist nicht so der Handwerks- oder Elektriker um die Ecke, den man da
kaufen
kann.
Nein.
Wie viele
nein.
Betriebe dieser Art gibt es in deiner Schätzung nach in Hamburg, die man da überhaupt kaufen könnte?
Oh. Alles gut, in Hamburg, da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Gewerke, es gibt Zimmerbetriebe, die können Teile der Wertschöpfung. Es gibt Elektromeisterbetriebe, die sich fokussiert haben auf Solar, Energiespeicher, die also die Netzanmeldung und so beherrschen, die wissen, wie das geht und auch zertifiziert sind vom Hersteller. Uns interessieren die Betriebe, die das heute schon in einem Guss machen. Das heißt, die schon ein eigenes Warehousing haben. In Hamburg wird es da vielleicht 2, 3 von geben, mehr
nicht. Ach so, wenig?
Ja, klar. Das ist ja einer der Punkte. Die gesamte Branche hat letztes Jahr, also in 21, ja nur 250.000 Kunden bedienen können. Die gesamte Branche. Wenn du dir überlegst, es gibt 50 Millionen Einfamilienhäuser in Europa. Wenn wir die alle... Und in Deutschland sind 250.000 letztes Jahr mit einer Solaranlage ausgestattet worden. Die Kapazitäten sind einfach nicht da. Du kannst auch nicht einen Elektriker nehmen, der bis gestern Klimaanlagen gemacht hat und sagen, du machst jetzt eine Solaranlage. Der muss zertifiziert werden, der muss ausgebildet werden, der muss verstehen, wie das funktioniert.
Also am Ende ist das Projekt jetzt die Umrüstung Europas.
Genau.
Von normalen Gebäuden mit irgendwie, weiß nicht, Ölheizung, Gasheizung, irgendwie sowas Richtung Solarpaneele.
Genau, das sind 3 Einstiegstechnologien und uns ist eigentlich egal, mit welcher du anfängst. Die eine Einstiegstechnologie ist das Laden. Das heißt, wenn du ein Elektroauto baust, musst du zu Hause irgendwie laden und wir sagen, jedes geeignete Gebäude in Europa wird bis 2030 eine Lademöglichkeit haben. Ne, geeignet heißt, dass du irgendwie auch anfangen musst. Aber das heißt, ein Produktfokus ist, du brauchst eine Ladesäule, kommt zu 1,5 Grad. Wir antizipieren schon mit, dass du...
Also dann, eine Wallbox.
Zum Beispiel, ja, aber eine Wallbox ist auch nur das Produkt vorne. Du musst in der Regel die Elektronik noch anpassen, du musst eine Netzanmeldung machen, da ist ein bisschen mehr drin. Aber die Wallbox ist es. Und das andere ist die Solaranlage mit Energiespeicher, also die Produktion. Und das dritte ist die Wärmepumpe, ne? Also die Wärmeseite. Und wir stellen uns so auf, dass wir alles 3 können. Und weil wir sagen, es sind füreinander Einstiegstechnologien. Wer eine Solaranlage hat, wird ein E-Auto zuerst holen. Das sind die am allerersten kommen. Ja. Wer ein Elektroauto hat und ein Haus hat, was irgendwie geeignet ist, egal ob Firmengebäude oder Privatgebäude, wird in den Solarbereich kommen, weil es ist die günstigste Art und Weise, Strom zu produzieren. Und wer jetzt weg will von Gas und Öl auf eine Wärmepumpe, wird Strom brauchen für die Wärmepumpe. Und wenn du den aus dem Netz ziehst, zahlst du viel Geld, wenn du es mit einer Solaranlage machst, ist es wieder günstiger. Das heißt, diese 3 Technologien
kosten. Was braucht man denn für eine Solaranlage? Wer ist denn da jetzt überhaupt Kandidat? Was braucht man denn für ein Haus?
Also du brauchst eine geeignete Dachfläche. Und es ist egal, ob das eine Scheune ist, ob das eine Gewerbeimmobilie ist oder ob das dein privates Haus ist. Aber wenn du jetzt Mieter bist mit einem Apartment, ne, in Hamburg,
geht's nicht.
Ich auch, dann geht's nicht. Ne? Also außer du sprichst mit dem Eigentümer, sehr komplex.
Aber bei jedem normalen Dach kannst du das drauf
machen? Ja, na klar. Bei jedem, also wir sagen immer, jedes geeignete Dach in Europa wird es bekommen, und geeignet heißt, dass die Statik das hergibt. Das heißt, es kann keine Ruine sein und das jetzt irgendwie nicht ist ein Denkmalschutzkirchendach ist, ne, mit wo es einfach Schwachsinn ist. Ne? Aber man kann sagen, 80% aller Dächer, die wir haben, gerade im ländlichen Bereich, aber auch in den Suburbs, sind geeignet und da können Solaranlagen drauf. Und die sind natürlich, sie sind heute schon und werden es noch mehr sein, die günstigste Stromquelle, die man haben kann.
Und das ist dann quasi eure Kundschaft auch, euer Total Addressable Market, wie es mir so schön heißt.
Genau, genau.
Und dann müssen die aber bei euch dann irgendwas so 60.000, 70.000 Euro lassen, damit ihr die einmal umrüstet, diese Häuser.
Genau, und es kann ja sein, dass der Kunde am Anfang sagt, ich möchte nur eine Solaranlage haben. Und da kommt ein weiterer, also wir sind ein Hybrid. Wir sind auf der einen Seite, kaufen wir und entwickeln solche Betriebe, Elektrikerbetriebe, wie wir es besprochen haben. Und auf der anderen Seite haben wir eine eigene IoT-Plattform und ein Energiemanagementsystem, die wir in den Mittelpunkt dieser Produkte rücken. Und das heißt, unsere Strategie ist, wir möchten marktführend sein in dem Bereich, was die Handwerksseite angeht, und die auch revolutionieren im Sinne von digitalisieren, streamlinen, günstiger und schöner machen. Und auf der anderen Seite sagen wir aber, alles muss miteinander vernetzt sein, weil es macht einfach keinen Sinn. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du baust eine Solaranlage und 2 Jahre später holst du dir ein Elektroauto. Du brauchst viel mehr Strom. Also würdest du im Zweifel, wenn das geplant gewesen wäre, eine größere Solaranlage nehmen oder eine, wo du auf Technologien setzt, wo du nachrüsten kannst ohne Probleme. Ne? Mhm. Das heißt, alles korrespondiert miteinander. Wenn dann noch eine Wärmepumpe kommt, möchtest du vielleicht auch selber entscheiden können oder wirtschaftlich automatisiert entscheiden können, wer wird zuerst bedient. Der Fernseher, das Auto, was angeschlossen ist an der Wallbox, oder die Wärmepumpe. Ja. Und all das muss orchestriert werden im Haus und auch Richtung Netz, weil du dann dich optimieren kannst, weil wir wissen alle, wenn viel Sonne und Wind da ist, geht der Strompreis runter. Sind die beide nicht da, geht der Strompreis hoch. Mhm. Und deswegen möchtest du sowohl über ein Energiemanagementsystem dich zu Hause automatisiert, wie man das von anderen Apps auch kennt, optimieren, aber du möchtest vielleicht auch verhindern, dass du immer wie ein Depp dann Strom beziehst, wenn er besonders teuer ist. Ne? Und deswegen haben wir ein zweites Team, das ist ein Technologieteam, und das hat einen kleinen Computer entwickelt, zusammen mit Partnern, und der wird mit installiert und der konsolidiert alle Geräte in einer App. Das heißt, du hast alles in einer App und wickelt alles auch am Energiemarkt potenziell ab. Super viel Inhalt, den ich jetzt loslabere, aber ganz wichtig, dass wir diese beiden Säulen haben. Also einmal die Werkbank und einmal die Vernetzung.
Und wie viele Handwerksbetriebe habt ihr schon gekauft?
Wir haben bis jetzt 8 Betriebe gekauft. Also wir sind ja, also wir haben das erste Funding bekommen im September, Oktober letzten Jahres.
Da habt ihr 200 Millionen bekommen?
Nein, da haben wir haben Convertible Loan erst gemacht. Das heißt, der Convertible Loan ist der Beginn einer Series A. Und quasi der wird dann hinten geschlossen. Ne? Das heißt, beim Convertible Loan geht es so, du sagst jemandem, ich mache eine Series A, und dafür, dass du heute schon als Erster mir Geld gibst, kriegst du einen Discount auf die Series A.
Okay, und das heißt, wie viel Geld ist da aufgenommen worden mit diesem Convertible Loan?
Wir disclosen das nicht. Wir disclosen nur die Gesamtrunde, aber es war ein zweistelliger Millionenbetrag, den wir aufgenommen haben. Und damit haben wir dann im September, Oktober begonnen, die ersten Zukäufe zu machen und auch die Plattform zu entwickeln. Wir haben ja beides parallel gemacht. Also auf der einen Seite das Tech-Team aufzubauen. Wir sind Energieversorgerin heute. Das IoT-System ist up and running. Und auf der anderen Seite natürlich die ersten Betriebe anzukaufen. Und dieses Jahr werden wir wohl noch 12 bis 14 Betriebe dazu holen.
Wir reden dann immer über Betriebe mit so 10, 15 Leuten?
Nein. Also im Schnitt, also zum Beispiel in Schweden, ein Betrieb, der jetzt auch umfirmiert hat, Celsolar hießen die jetzt, das ist 1,5 Sverige, weil Komma ist in Schwedisch dasselbe wie in Deutschen. Die haben 100 Mitarbeiter und 50 Millionen Euro Umsatz. Das sind deutlich größere Betriebe. Ja.
Die ihr dann so einkauft?
Ja, genau. Und da geht es uns ja auch darum, wir möchten Europa abdecken. Ne? Das heißt, wir gucken uns gerade Finnland an, wir gucken uns gerade Benelux an.
Aber wie viel Geld hast du denn jetzt insgesamt aktuell?
Wir haben 200 Millionen Euro zur Verfügung, aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, ne? Sondern das ist jetzt die letzte Runde gewesen.
Und da haben wir investiert, ich glaube, Haniel war groß dabei, Porsche war groß dabei.
Genau, also wir haben 2 Lager. Wir sind ein komisches Unternehmen, weil wir ein Hybrid sind. Wir sind kein reiner Tech-Case und wir sind auch kein reiner Private-Equity-Case. Dadurch, dass wir aber beides haben, wir kaufen also profitable Unternehmen, bündeln die, klassisches Buy-and-Build, und da drauf ein Tech-Case satteln, haben wir 2 Gruppen von Investoren. Das eine sind Private-Equity-Investoren, da ist dabei die Familie Kreke, also der Henning Kreke, Eigentümer von Douglas, Thalia, dabei ist der Jan Klatten aus der Klatten-Familie, dabei ist der Gründer von Pemira, Robert Osterried. Pemira ist
Großer Private-Equity.
Genau, einer der bedeutendsten. Und auch der Michael Hinderer, der auch Chairman bei uns ist, der einer der Co-Founder von Apax, auch einer der bedeutendsten Private Equity Fonds. Das ist eben die eine Seite. Die Familie Haniel ist da auch mit dabei. Die waren auch groß in der Runde mit dabei. Und auf der anderen Seite haben wir typische Cleantech Venture Capital Funds. Und da gucken wir vor allem auf die, die aus unserer Sicht Deep Tech können. Weil die meisten, jetzt komme ich wieder zu den Berlinern, damit meine ich nicht immer Enpal, sondern damit meine ich auch vor allem die Berliner Venture-Kapital-Szene, die checkt halt nicht, also der Energiemarkt ist reguliert, er ist physisch, da gibt es einfach physische Voraussetzungen, ja. Du kannst nicht einfach eine Layer digitalisieren und dann skalieren wie bekloppt, sondern du musst eigentlich wie Tesla antizipieren, dass du für echten Change eine Wertschöpfungskette komplett kontrollieren musst und sie komplett änderst. Und die Cleantech-Fonds, die drin sind, sind zum Beispiel E-Capital, die waren auch bei Sonnen der erste Investor, die kennen sich damit aus, die wissen einfach, okay, du musst, um wirklich durchschlagende, wie Tesla ist ein guter Vergleich, von der Batterie über die Karosserie, die haben komplett das Auto neu erfunden. Und dafür kannst du nicht diese Arbeitsteilung machen, die es sonst gibt, ja, sondern du musst die Wertschöpfungskette von dem ersten Kundenkontakt bis zum Netzanschluss, müssen wir die unter die eigene Kontrolle bekommen. Und die verstehen das besser als normale E-Commerce-VCs und dann ist da Eurazeo noch dabei.
Maximusfonds, den man auch so kennt.
Genau. Die auch diese Idee des European Champion geil finden, weil es wird darum gehen, nicht wer der deutsche Champion wird, sondern es wird darum gehen, wer wird der Lösungsanbieter.
Hast du da auch Elon Musk gefragt, ob er Bock hat, da zu investieren?
Nein, aber ich habe tatsächlich mit Tesla Energy Kontakt aufgenommen vor anderthalb Jahren, habe mich mit denen auch getroffen. Und genau da, als ich denen das auch, also weil aus meiner Sicht für Tesla würde es tatsächlich auch Sinn machen, aber genau in dem Zeitraum ist auch die Führung ausgetauscht worden von Tesla Energy. Ich habe es dann auch gelassen, weil Tesla ist immer ganz oder gar nicht. Also wenn, entweder machen sie es dann selber oder sie nehmen den ganzen Laden sofort. Ne?
Und du könntest jetzt, also hast du jetzt auch keinen Kontakt mehr zu Elon, immer eben zu schreiben?
Nein. Also die Handynummern wechseln auch, ne? Und auch seine E-Mail-Adressen wechseln. Ne? Also ich habe noch eine E-Mail-Adresse, ich habe auch noch eine Handynummer, ich habe es aber auch seit Jahren nicht versucht. Ja? Ich habe aber auch diese Nähe nie gehabt, dass ich jetzt da anrufen würde und sagen würde, hey Elon, what's up? Ja. So.
Beim OMR Festival am 7. und 8. Mai wird es erstmals an beiden Tagen ganztägig Masterclasses geben zu TikTok von TikTok. Also einen eigenen Masterclass-Track, den TikTok komplett durchkuratiert. Zum Beispiel Full-Funnel-Marketing-Strategien, dazu Best Practices. Zum Beispiel wird Zalando zeigen, wie sie mit TikTok arbeiten. All das kann man jetzt auch einsehen auf unserer omr.com-Event-Webseite. Dort einfach den Bereich Festival auswählen und dann gehen zu Event Selection Timetable. Da sind die ganzen Masterclasses verzeichnet, kann man nach Unternehmen filtern und auf TikTok gehen. Dann kommen da alle TikTok-Masterclasses. Wichtig ist nur zu wissen, man muss sich bis zum 24. April bei den Masterclasses anmelden. Man braucht dafür ein OMR-Ticket und kann man sich dort für die TikTok-Masterclass anmelden und dort lernen, was auf der Plattform gerade so Sinn macht. Vergesst nicht, über 20 Millionen Menschen in Deutschland sind jeden Monat bei TikTok irgendwie live und dabei. Wenn man da mitspielen möchte, vielleicht nicht schlecht, mal zu hören, was die Kollegen von TikTok zu sagen haben. Also, wer wissen will, was da passiert, wie man da mitspielen kann mit seiner Brand, mit seinen Aktivitäten, alle Infos in den Masterclasses bei uns und den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes.
Zurück zum Podcast. Und sag mal, dann ist das Unternehmen jetzt, wenn du deine 200 Millionen Runde gemacht hast, wahrscheinlich jetzt schon 500, 600 Milliarden auf dem Papier zumindest wert.
5 Millionen, ja, schon, ja. Ja, genau. Also, ja, genau. Aber Papierwerte, so, also erstens
kann man. Aber du raisest mir auch, ich vermute mal, wenn man das so hört, dann bist du wahrscheinlich weiter jetzt schon im Fundraising der nächsten Runde.
Ja, das stimmt. Aber für uns ist jetzt, wir haben eine sehr positive Grundlage und das ist, dass wir tatsächlich in der Gesamtheit der Gruppe jetzt schon profitabel sind. Und das ermöglicht uns auch gibt uns die Möglichkeit eben auch für weiteres Wachstum, anstatt weiter zu verwässern und neue Eigentümer an den Tisch zu lassen, weil man Geld braucht, gibt uns das die Möglichkeit, auch über Fremdkapital zu arbeiten und weitere Zukäufe zu machen. Und jetzt ist es erstmal so, dass wir bis zum Jahresende vor allem die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, und das ist einmal Cash, aber auch Rückbeteiligung an der Holding. Das heißt, die Unternehmer überzeugen wir, Teil der Gruppe zu werden, nicht nur indem wir sie. Das heißt,
Teil des Kaufpreises gehen wir zurück,
ja. Ja, genau. Die Hälfte des Kaufpreises ist eine Rückbeteiligung. Das heißt, dass wir dann auch mit dem Cash deutlich weiterkommen.
Wie viele Leute arbeiten denn schon für euch?
Wir sind jetzt über 500.
Die jetzt schon bei 1,5 Grad arbeiten.
Genau.
Und euer Hauptquartier ist hier in Hamburg.
Das kann man so gar nicht sagen. Die Holding sitzt in Hamburg. Unser Tech-Team, also wir sind ja auch Energieversorgerin. Also wir haben eine GmbH, da ist Tech und Energy Services. Die ist mit dem Team in Berlin, weil dort auch einfach das Talent ist. Unsere Holdinggesellschaft ist hier in Hamburg und am Baliendamm machen wir gerade einen Showroom auf, wo man das ganze Thema auch begreifen
also und Tesla kann. Playbook, ihr macht genau, ja Shops auf in besten Lagen, zeigt genau. Die Technologie und zeigt das Produkt.
Genau, übermorgen fahre ich nach Lingen, wir machen also auch, wir sehen eine Zukunft, wo in jeder Fußgängerzone ein 1,5-Grad-Shop ist, wo du die Lösung, weil das ist ja mehr als ein Handy, ne? Ich meine, du kaufst ja kein Handy da oder einen Mobilfunkvertrag, sondern es geht darum, für 10, 20 Jahre den Infrastrukturlösungsanbieter auszuwählen mit einem großen Warenkorb und deswegen gehen wir auch in Showrooms, ne? Und wir sind jetzt vom Stockholm. Wir haben 4 Standorte in Schweden und wir haben 12 Standorte in Deutschland. Ende des Jahres, denke ich, werden wir schon so Richtung 25, 30 Standorte gehen und Richtung 1000 Mitarbeitern. Ja.
Das heißt aber trotzdem, es riecht ja nach Cash. Also ihr braucht weiter Geld, um das zu finanzieren.
Ja, klar. Ne? Aber nochmal ganz wichtig ist, wir verdienen jeden Monat Geld. Und das ist in der Situation, in der Marktlage, in der wir gerade sind, ne? Weil an den Kapitalmärkten sich ja auch was geändert hat, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben momentan, klar, wir sprechen auch mit Leuten, aber wir sind nicht aktiv im Fundraising, weil wir haben ja auch die Runde erst vor 8 Wochen abgeschlossen, ja. Aber klar, also im nächsten Jahr werden wir sicherlich wieder Fundraising betreiben, ja.
Und dann reden wir wahrscheinlich über ein Unicorn-Unternehmen.
Hoffentlich, ne? So, na klar, das muss es ja von den Zahlen her. Ja, ja. Auch die Ziele, also wir wollen nächstes Jahr schon in die Richtung uns entwickeln von 500 Millionen Euro Umsatz.
Wirklich? Ja. 500 Millionen Umsatz ja. Im nächsten Jahr?
Dieses Jahr werden wir, wenn die Produktverfügbarkeit mitspielt, das ist so ein Supply-Thema, was wir auch haben, ist das Ziel schon so, also mindestens 150, aber besser noch 210 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr.
Dieses Jahr, okay.
Dieses Jahr, im ersten
Jahr.
Das
ist ja fast so Gorilla-Speed, nur in einem ganz anderen Bereich.
Genau, und profitabel.
Okay. Aber dann müsstest du doch irgendwie, sagen wir mal, investorenseitig, müssten dir doch viele zuhören.
Ja, genau, tun sie auch. Also wir verteilen eigentlich nur Absagen. Momentan, ne, und warten jetzt auch ab, weil wir natürlich uns auch, für uns ja auch eine Frage, ne, also wie aggressiv machen wir Internationalisierung? Wir haben jetzt, und auch wie aggressiv gehen wir ins Rollout von unseren eigenen Tech-Komponenten, weil die verbrauchen Geld, ne? Also desto weniger Tech wir machen, also selber entwickeln momentan, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir sehr profitabel sein dürfen.
Weil ihr dann einfach Wärmepumpen von anderen Firmen verbaut?
Na, den Tech-Bereich, den wir machen, das ist, wir kaufen nie, also Wärmepumpen kaufen wir immer zu. Das ist kein Risiko, was wir selber nehmen. Und dasselbe gilt auch für Solar, Wechselrichter und so weiter. Die Tech-Komponente, die wir haben, ist das, die IoT-Plattform. Das heißt also, das Energiemanagementsystem, was alles miteinander verknüpft. Die Energy Services, das heißt, wir nehmen, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Unser Energiemanager greift auf deinen Energiespeicher zu. Oder auf deine Wärmepumpe. Und wenn der Strompreis am Day-Ahead-Markt nach unten geht, weil nachts Windstrommengen reinballern, weil Sturm ist, kriegen wir Geld dafür, dass wir Strom abnehmen, weil es einen Negativstrompreis gibt. Und dann schalten wir die zu und verdienen, da ist noch ein eigenständiger Business Case hinter dem Verkauf des Hardware-Bereichs. Und das ist ein Tech-Game und dieses Tech-Game, das braucht Geld. Dieses Tech-Game, das entwickelst du. Ne? Das sind Algorithmen, die da arbeiten, muss automatisiert werden, da gibt es Apps und Middle-Front und Backend, die miteinander korrespondieren und das Thema, da investieren wir Geld.
Hast du selber eigene Hardware-Entwickler, die du dann aus der Sonnenzeit kennst? Und so?
Genau. Wichtiger ist da Software am Ende, ne? Weil was du ja schon hast, ist, du hast die Technologie wie den Energiespeicher, der sitzt da und wenn du die Schnittstelle abgreifst und konsolidierst, kannst du schon viel damit machen. Ne? So, aber genau, also das heißt, ja, wir werden Geld aufnehmen und ja, wir reden jetzt aber noch nicht darüber, was und wie und wo öffentlich, aber nächstes Jahr wird es weitergehen und wir haben viel vor, das siehst du schon an dem Umsatzplan, den wir für nächstes Jahr haben.
Ich habe vor kurzem in einem Podcast mit dem Philipp Klöckner mal wieder oder mit Sven Schmidt häufiger über Atomkraft diskutiert. Bist du eigentlich jetzt als Zwischentechnologie Atomkraft-Fan oder nicht?
Ich glaube, man muss erstmal gucken, von welchem Standpunkt man kommt. Ja, also was ist einem wichtig? Und 1,5 Grad ist das Ziel für uns. Also das heißt
als Gesellschaft, ja.
Als Gesellschaft, aber für uns als Unternehmen. Aber ich glaube, wenn wir das 1,5 Grad Ziel arg verkacken, gibt es Veränderungen, die wir nie wieder gut machen können. Ja, und ich habe jetzt eine kleine Tochter. Hast du Kinder?
Ja.
Okay. Und ich glaube, die werden irgendwann fragen, wo warst du eigentlich? Ne? So, und ich fliege auch nach Mallorca in Urlaub und wir hatten auch noch ein Verbrennungsauto. Das heißt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die über ihr eigenes Konsumverhalten wirklich in den Spiegel gucken können und sagen können, ich habe alles getan, was ich tun könnte. Deswegen ist für mich das wichtigste Thema, dass ich meine Lebenszeit investiere in meine Firma 1,5 Grad mit dem 1,5 Grad Ziel. Und deswegen, warum sage ich das? Wir müssen, damit 1,5 Grad klappt, das wird ohnehin extrem schwierig, müssen wir alles tun, was geeignet ist dafür. Ne? Und ich bin kein Atomkraftfan, aber ich glaube, dass in der Situation, in der wir sind, eine Überbrückung mit Atomkraft rein aus Sicht des 1,5-Grad-Ziels mehr Sinn macht, als Kohle wieder anzuschmeißen. Ne? Es gibt ganz viele technische Argumente, warum das auch schwierig ist und das musst du wieder hochfahren. Wir brauchen auch Uran aus Russland und so weiter. Aber ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, woran benchmarkst du diese Entscheidung? Und ich würde sie nur daran benchmarken, wir müssen alles tun, damit wir dieses CO2-Budget nicht aufbrauchen. Und das tun wir gerade wie bekloppt. Und deswegen bin ich eigentlich ein Atomkraftgegner. Aber bevor.
Du hast ja früher mal an die Gleise gekittert und sowas, ne?
Genau, ja.
Also
genau.
In der Lüneburger Heide irgendwie beim Castor oder sowas.
Ja,
Überleben
genau.
Oder so, ne?
Absolut, ne? So, und ich glaube auch, dass man damals die Risiken nicht verstanden hat. Aber genauso wäre ich jetzt dafür zu sagen, dass AKWs, die noch am Netz sind, wo das ohne weiteres geht, ja. Dass man sehr wohl darüber nachdenken darf, ist ja auch so eine ideologische Diskussion und ich versuche kein Ideologe zu sein.
Bist du deswegen bei den Grünen raus?
Hast du das gut in Hausaufgaben gemacht? Ja, ich bin deshalb bei den Grünen raus. Ich bin total happy mit Habeck. Ich finde den phänomenal geil. Also ich könnte jetzt direkt wieder bei den Grünen einsteigen, weil ich es geil. Er macht genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber jetzt deswegen bin ich bei den Grünen raus, weil du es irgendwann ich meine, wir brauchen den Kapitalismus für 1,5 Grad. Ich glaube, wir brauchen turbokapitalistische Strukturen, um 1,5 Grad zu schaffen. Das ist, differenziert mich von den Grünen und nicht irgendwie so eine moralisierende Kackdiskussion und ideologisiert, wo jeder einmal seinen Scheiß erzählen darf. Das ist das eine. Und aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch diese Geeignetheitsdiskussion offen führen. Ne? Also die muss man offen führen, weil es sonst nicht klappen wird. Und das hat mich von den Grünen schon entfernt.
Da bist du sogar in die CDU eingetreten.
Ja, ich bin sogar in die CDU eingetreten.
Und hast da die Klimaunion mitgegründet.
Genau.
Ja, und bist du da noch?
Ich bin noch Mitglied in der Klimaunion. Ich war mal Vorstand. Ich bin auch noch Mitglied in der CDU. Aber ich muss auch sagen, als Unternehmer ist Politik echt zum Abgewöhnen. Das hat gar nicht so sehr mit der CDU zu tun oder mit den Grünen, sondern es hat einfach damit zu tun, ich bin es gewohnt, dass wenn ich was machen möchte, dann wird es auch gemacht, ja. Und das ist in der Politik natürlich nicht so. Die Klimaunion habe ich deshalb mitgegründet, weil ich total Schiss davor hatte, dass entweder das Thema komplett ideologisiert wird oder auch, dass die Union wiedergewählt würde. Und es sah ja bis Januar diesen Jahres noch danach aus, letzten Jahres. Und keine Klimakompetenz da ist. Und was die Union gut gemacht hat, also wir auch in der Klimaunion, ist, dass jetzt die Klimaunion kein Fremdkörper mehr ist. Am Anfang war die ein Fremdkörper, weil das waren Typen wie ich, die das gegründet haben. Jetzt gibt's da den Heilemann oder auch den Andreas Jung, extrem gute Politiker aus der Bundestagsfraktion, die das Thema für sich aufnehmen. Und da bin ich stolz drauf, dass wir in die Union einen Organismus gepflanzt haben, der wirklich auf 1,5 Grad guckt, mit einer anderen Brille, aber ich habe zum Beispiel trotzdem wieder Grün gewählt, ja, das kann ich auch sagen.
Als CDU-Mitglied.
Ja, aber das ist auch so, ich bin da, also ich, keine Ahnung, ich brauche Kadavergehorsam in der Politik, gibt es für mich nicht. Für mich war das wichtig, dass die Konservativen verstehen, dass es ihr Thema sein kann, ne? Heimat, aber auch unsere kulturelle Landschaft, aber auch die Art und Weise, wie wir leben, ist bedroht. Das ist ein konservatives Thema und mir war es wichtig, das da reinzubringen, jetzt ist es da. Und jetzt bin ich auch wieder durch mit dem Thema und konzentriere mich ganz auf mein Unternehmen.
Das heißt, du bist jetzt aus der Politik wieder.
Ich war da nie richtig drin. Ich habe da ein bisschen Druck aufgebaut, aber ich habe weder die Ambitionen, weil ich sagen muss, es ist die Politik ist undankbar und ich bin froh, wieder raus zu sein. Und ja, ich habe da keinen Bock drauf und fokussiere mich.
Aber eines Tages, wenn das vielleicht alles vorbei ist, dass du dann irgendwie so die Tarek sagt, okay, jetzt.
Ich glaube nicht.
Doch Bürgermeister werden irgendwie oder so.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, das sagt vielleicht Tarek, aber also ich glaube nicht, weil. Ist, also gerne jemanden Mann wie Habeck mal beraten oder so, da wäre ich sofort dabei.
Es gibt noch keinen Kontakt?
Es gibt Kontakt auch zu den Grünen, ja. Aber selber das machen würde ich nicht machen, weil ich glaube, du musst als Politiker selbst bei den Grünen dich so oft prostituieren. Also du musst so oft einfach Konsensprostitution betreiben. Das ist, kriege ich nicht durch. Das ist bei mir. Und wenn du das nicht machst und nicht in der Lage bist, dieses versöhnende Element positiv zu bedienen, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und also das kann ich nicht. Und einer meiner Charakterzüge ist, ja, dass ich Execution kann und da viel Druck drauf bringe. Und nein, also ich muss wirklich sagen, ich würde es ausschließen, dass ich jemals in die Politik gehe. Ja.
Wo kommen denn jetzt diese 200 Millionen Umsatz schon her? Also ich meine, klar, ihr kauft Firmen zu, das heißt, die bringen Umsatz mit, diese Handwerksbetriebe. Wenn die dann irgendwie jetzt schon 20, 30 Millionen Umsatz machen, dann kauft ihr davon halt 10 Stück, dann ist es halt Umsatz halt da. Das ist dann so das Play. So, also am Ende ist es ein M&A-Umsatz dann sozusagen.
Genau, also wir sind ja einmal, also wir haben zwei Elemente. Wir haben organisches Wachstum, das liegt bei uns über 100%. Das heißt, dass die Methodik, mit der wir reingehen, also dass wir haben eigene Zentrallager, das heißt, dass wir eben Supply absichern und Ware tatsächlich verfügbar haben, Logistik verfügbar haben, die viele Betriebe, selbst größere selbst nicht haben, die sind angewiesen auf Dritte, dass wir das aber auch finanzieren und dass wir auch CRM und ERP-Tools gleich mit reinsetzen. Also direkt, wenn wir reinkommen, beginnen wir mit den Unternehmern zusammen so einen Businessplan zu bauen. Und da wächst jedes Unternehmen mindestens um 100% gegenüber vorher. Das ist deutlich über dem normalen Markt, weil der normale Markt in der Regel die Fähigkeiten nicht hat, die wir haben. Sowohl personalbeschaffungsseitig, das ist auch wichtig, ne? Also Fachkräftemangel ist da. Du musst schon einen wirklich starken Narrativ haben und auch nicht einen, der das Handwerk abwertet. Ja, da denke ich wieder an die Berliner, so nach dem Motto, ach, das ist für uns wie so ein Fahrradfahrer, der irgendwie unsere Ware ausfährt bei Gorillas, sondern der versteht, dass das industrialisiert wird jetzt. Also das ist die Werkbank, die neu gebaut werden
muss. Ist das euer knappstes Gut, ja, gerade Handwerker zu finden?
Definitiv. Also definitiv. Also du hast ja seit einer Dekade ungefähr oder länger schon hast du das Problem, dass eben in dem Bereich, wir sind überakademisiert. Handwerk hat gerade bei uns wir sind ja nicht mehr die Jüngeren, aber die bei den ganz Jungen nicht den Stellenwert. Die wollen alle zur OMR rennen und irgendwie Social Media machen, ja. Wo ich auch sagen kann, die zuhört, ey, lasst es, wir brauchen nicht noch mehr Social Media Manager, macht irgendwie was mit Impact, sorry, aber den musste ich einmal raushauen. Das heißt, es ist uncool, es ist geprägt von alten Männern, es ist nicht digitalisiert, es gibt wenig Purpose und 95% des Marktes sind halt Elektroschulzes, ne? Und das zieht auch Talent einfach nicht an. Ja? Und Fachkräftemangel gibt es ja überall und der wird da.
Also du willst eigentlich so eine Figur oder musst du eine Figur werden wie Elon Musk für den europäischen Markt, um dann auch Handwerk und gerade diese Art von Handwerk wieder auch cool zu machen, ja, genau wie der Autobahn.
Also absolut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Figur werden muss, aber 1,5 Grad muss diese Figur werden.
Aber du, also ich meine, hast ja wahrscheinlich bei Elon Musk gesehen, was es bringen kann, so eine Figur zu sein.
Ja, schon, ne? Aber also ich habe nicht allein gegründet, ich habe mit Co-Gründer, ich bin Teamplayer.
Wie viele Gründer seid ihr?
Wir sind 4 Gründer. Ja. Und deswegen ist es so ein bisschen, ich bin da schon ein bisschen anders, aber ich glaube, den Purpose, also den zu einmal klar zu machen, also erstens ist das ein Markt, der wird größer, der Total Addressable Market ist größer als Automotive. Das heißt, die Firmen, die Solution Provider, auch eine Enpal, die dort entstehen, werden, oder eine Solar, auch ein geiler Laden, haben Potenzial, wesentlich größere Unternehmen zu werden als ein Automotive-Anbieter. Und das ist das eine. Und das andere ist aber, man muss es einmal komplett neu denken. Es ist nicht, du kannst nicht einfach die Handwerker von heute nehmen und sagen, macht mal, wie ihr es immer gemacht habt. Es ist wie, was Amazon für Buchlieferungen gemacht hat. Es ist ja so ein einfaches Produkt und trotzdem hat Amazon so einen Hebel bekommen und so lange hat es keiner getan. Da ging es darum, dass ich online halt das Buch verkaufe und dann geht es vor allem bei Amazon um die Logistik. Also das ist das Entscheidende. Das ist der Vorteil, den sie haben. Und auch ihr Abrechnungssystem. Und das gibt es in dem Cleantech-Bereich nicht für die letzte Meile. Das heißt, die Frage, wie kommt die Box eigentlich in LKW, vom LKW in den kleinen Transporter und Routenplanung bis hin zu der Finanzierung der Ware, also all die Dinge, die Amazon auch gemacht hat, das hat nie einer gemacht. Und dieses Selbstwertgefühl, dass man zwar freitags demonstrieren gehen kann, ne, und auch Fridays for Future sich überall hinstellt und moralisiert, aber die Leute, die machen jeden Tag. Und natürlich, wir wollen diese Marke sein, die sagen kann, das sind Menschen, die wirklich was verändern, und zwar jeden Tag. Wir nehmen ja das Haus für immer aus dem fossilen Leben raus. Wenn wir es einmal komplett umgerüstet haben, ist es gone. Shell und Aramco, wir haben die draußen. Das ist nicht mehr ein addressable Market für die. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es cool sein soll. Ja? Und natürlich versuchen wir das so zu spielen.
Wie ist deine Beziehung zu Fridays for Future, weil du es gerade erwähnt hast? Also siehst du die positiv, unterstützen die euch? Siehst du die negativ?
Ich weiß nicht, ob die uns unterstützen oder ob die überhaupt auf die wirtschaftlichen Aspekte so klar gucken. Mich nervt an Fridays for Futures genau das, dass wir bräuchten, also bei Fridays for Future sollten auch viele junge Leute sich überlegen, wie kann ich jetzt in Betriebe gehen, die daran glaubwürdig mitarbeiten. Weil es wird darum gehen, wie setzen wir es um. Ja? Und es wird darum gehen, und das ist, glaube ich, was Fridays for Futures und viele nicht checken, Talent ist der größte Einfluss auf eine wahrscheinliche Version unserer Zukunft. Das heißt, jedes Talent, was sich entscheidet, eine bestimmte Zukunftsversion an der zu arbeiten, das wird wahrscheinlicher. Tesla war nichts anderes. Tesla ist Realität geworden, war super unlikely to happen und ist heute Realität, weil du ganz viel Talent und auch Geld hattest, was daran gearbeitet hat Tag und Nacht. Und wir brauchen das beste Talent unserer Generation auf allen Ebenen und Fridays for Future sollte weniger, vielleicht ein bisschen weniger demonstrieren. Ich finde es gut, dass sie das machen und vor allem drüber nachdenken, was machen sie mit ihrer Lebenszeit und mit ihrem Talent, weil das ist das, was die Branche nicht hat. Also wir brauchen unglaublich viele Leute auf allen Ebenen.
Wenn das man so hört, auch wie viel, was bei dir dann in Zukunft passieren könnte, also brauchst du irgendwann wahrscheinlich auch ein IPO.
Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Wir würden alles machen, was geeignet ist und natürlich finden wir die Idee geil, dass jemand, der, keine Ahnung, von 1,5 Grad ein kleines erneuerbares Kraftwerk betreibt und da auch Kunde ist, dass die auch Aktionäre sein könnten. Ne? Das finde ich gut, weil ich glaube, dass es viele, also Aktie ist das meist gegoogelte Wort hinter 1,5 mittlerweile und wir finden die Idee charmant. Aber am Ende müssen wir das tun, was geeignet ist für unser Unternehmensziel. Unser Unternehmensziel ist, dass wir pro Jahr 500.000 Gebäude neu ausstatten, neu ausrüsten, klimaneutral machen, im weitesten Sinne, bis 2030. Das ist unglaublich viel. Enpal.
Was für ein Unternehmenswert hättest du, wo, wenn das schaffst?
Wir würden einen Hardware-Umsatz haben von 15 Milliarden Euro und das ist noch am unteren Ende. Und einen Energieservice-Umsatz von nochmal 5 bis 6 Milliarden Euro. Das heißt, das wäre eine Firma, die ungefähr 20 Milliarden Euro Umsatz hätte zu einem Drittel Recurring.
Und das wäre dann aber eine Firma, die über 100 Milliarden wert wäre.
Ja, ne, ich meine, heute ist das die Bewertungsdiskussion so ein bisschen, du hast ja immer noch alles, du hast eine Enphase im Energiebereich, Nasdaq-Firma, die hat immer noch ein Umsatzmultiple von 17, ja, aber du hast auch eine SMA aus Kassel, die hat ein Umsatzmultiple von 1, ja, aber wenn du 20 Milliarden Euro Umsatz machst, ein Drittel davon wiederkehrend, long-term, locked-in customers, dann glauben wir, dass das Potenzial sehr hoch ist. Aber ich glaube, es ist müßig, drüber zu spekulieren.
Du hast jetzt, also wahrscheinlich wenn du mal nicht aus dem Bett rauskommst, das Gefühl, okay, die Chance ist da, eine Firma zu bauen, die eine der wertvollsten europäischen Firmen, also so eine Art, ja, weiß nicht, Spotify ist schon fast zu klein von der Bewertung her. Also eher, Richtung, weiß ich nicht, was ist denn in Europa jetzt in den letzten Jahren gegründet, was richtig groß ist?
Naja, also ich würde mal sagen, den Platz, den wir ja haben wollen, ist den von Shell.
Wer ist denn euer größter Wettbewerber?
Es gibt, ich glaube, das würde Enpal jetzt auch sagen, erstmal ist der größte Wettbewerber oder der größte Widersacher werden die Ölkonzerne bleiben. Das sind unsere wirklichen Gegner. Weil die natürlich mit jedem Ölkessel, mit jeder Gasheizung, mit jedem Verbrenner einfach Cash machen, bis der Arzt kommt. Ja, und jetzt verkaufen die sich rückwärts in den Cleantech-Markt ein, was ich schwierig finde, aber besser, sie investieren ihr Geld da als woanders, aber das ist der wirkliche Gegner. Im Wettbewerb gibt es ganz unterschiedliche Stakeholder, weil du musst dir das so vorstellen, es gibt eigentlich drei Ökosysteme, die jetzt zusammenschmelzen. Das eine ist Wärme, da gibt es zum Beispiel Max Fiesmann mit Fiesmann, ne? Also die jetzt konventionell aus dem Wärmebereich kommen, Gasthermen, Ölthermen und so weiter. Und die jetzt merken, das wird alles auf Strom umgeschaltet. Das heißt, auf einmal verschmilzt Mobilität, Wärme und der traditionelle Stromenergiemarkt. Die verschmelzen am Kunden in eins. So. Und aus diesen Stoßrichtungen kommen auch die Player, die traditionellen. Das heißt, du hast die Heizungsanbieter, die versuchen, das Bereich Elektrifizierung von Wärme zu machen, die aber noch dreistufige Vertriebssysteme haben, die nicht Durchgriff haben auf ihre Partnerstrukturen. Dann hast du die Mobilitätsanbieter, zum Beispiel auch Porsche, die bei uns investiert sind, die wissen, wenn ich beim Verkauf eines Autos sagen kann, dass das Auto weiß, wann es Strom laden muss und deswegen ist der Strom vielleicht kostenfrei, dass das eine Relevanz hat für den User. Ja. Ja. Und die kommen auch rein. Das heißt, Porsche hat eine Smart City Strategie, Volkswagen hat Elli gegründet, alle, Renault, wie sie alle heißen, das Thema Batterie, Tesla hat es vorgemacht, das Merging von Mobilität und Energie kommt einfach rein. Ne. Und der Energiemarkt, das sind dann EnBW, RWE und die Stadtwerke und wie sie alle heißen, die merken auch, scheiße, wir müssen in diesen Markt auch mit rein. Und die haben aber ihre Fahrtabhängigkeiten und sind deswegen mit uns nicht wirklich vergleichbar. Und dann gibt's die neuen Spieler, und die neuen Spieler sind entweder Hardwareanbieter wie eine Enphase oder eine Sonnen, also die verkaufen irgendeine Komponente in diesem Gesamtlösungsansatz, die versuchen von Komponenten zu Lösungsanbietern zu werden. Das ist aber für die total schwierig, weil die auch fahrtabhängig sind. Und dann gibt es die Lösungsanbieter. Enpal, würde ich sagen, ist einer von denen.
Das heißt, die sind ja auch schon als Unicorn unterwegs, ne?
Genau. Die eigentlich aus der Kundenperspektive sagen, ich ich komme jetzt nicht, also ich verkaufe nicht irgendetwas mit, weil ich mein Auto verkaufen will oder meine Solaranlage, sondern ich komme aus der Lösungsperspektive. Enpal hat sich sehr fokussiert auf die Möglichkeit zu mieten, also auf eine Finanzierungsmöglichkeit. Das ist uns egal, was uns und Solar oder auch andere, die früh angefangen haben, haben eher geguckt, wie kann ich online den Vertrieb einfacher machen. Es war auch noch vor 3 Jahren ein Riesenproblem, überhaupt was zu verkaufen.
Aber Enpal ist doch, sagen wir mal, vom Modell her, VC finanziert, da ist richtig.
Ich sehe die nicht alle sagen, wir sind ähnlich. Und wir sind natürlich auch im selben Total Addressable Market. Aber ich würde sagen, der Fokus, den wir haben, ist wirklich einer, das ist ein bisschen wie, das eine ist eher ein Fintech noch. Ich glaube, Enpal will sich da auch ändern. Das müsstest du Mario mal fragen, solltest du mal einladen.
Ja, kommt demnächst.
Gut. Das heißt, auf der einen Seite ist aus meiner Sicht aber Enpal vor allem momentan ein Fintech. Das heißt, die haben jetzt, die vermieten die Anlagen an den Kunden. Die haben aber jetzt auch immer höhere Refinanzierungskosten. Das durch die steigenden Zinsen wird die Miete einfach unattraktiver. Und der Kunde kann auch nicht kaufen. Ich glaube, dass Enpal das wahrscheinlich irgendwann ändern wird. Das ist ein bisschen so, du kommst rein ins Autohaus. Und dann kannst du, ist eigentlich Sixt, wenn du so willst, ja. Also wenn du,
okay, die mieten und ihr verkauft, okay.
Wir machen, bei uns ist das eigentlich auch egal. Der Kunde kann bei uns mieten, der kann finanzieren, der kann auch Cash bezahlen. Wir fokussieren uns darauf, wir möchten die performanteste Plattform sein für die Umsetzung. Und ob der Kunde am Ende sich entscheidet, das mit uns mit Bar zu bezahlen oder mit einer Finanzierung über seine Bank oder mit einer Finanzierung von BlackRock oder mit einer Finanzierung von oder einer Miete, ist für uns wurscht. Für uns geht es darum, wir möchten die performanteste, skalierteste und größte europäische Plattform sein, wenn es darum geht, die Box vom Warenlager des Herstellers ins Haus zu bringen und dann jede Box, die wir da hinbringen, auch zu vernetzen. Und da möchten wir günstiger, schneller und besser sein und fokussieren uns nur auf die Umsetzung.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du mittlerweile auch keinen Tesla mehr fährst, sondern jetzt irgendwie stattdessen einen BMW nachhaltig?
Ich fahre einen iX, ja, ich fahre, aber das hat, wir haben halt eine Tochter, ja, und ich kann auch Tesla nicht mehr sehen. Weißt du, ich rede viel drüber, weil es die Leute interessiert. Aber das ist erstens schon sehr lange her. Zweitens wird es überstrapaziert auch in meinem Werdegang so ein bisschen. Also Sonnen hat für mich viel mehr Bedeutung. Und insofern nervt es mich und ich kann es auch nicht mehr. Ich kann auch, ganz ehrlich, ich kenne die Verarbeitung bei Tesla auch bis heute. Bestimmte Dinge sehe ich und ich will es nicht für mein eigenes Auto. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Tesla geil finde. Aber ich habe so viel Tesla in meinem Leben gehabt und habe es mir immer noch nachhängen, dass ich.
Aber es ist für dich eine gute Story, von der du auch ein bisschen.
Ja, na klar. Also ich benutze die auch.
Titelbild mal gesehen.
Ja, der ich benutze die auch für unsere Zwecke. Ne? Ja. Das ist auch vollkommen klar. Ich finde es auch ein Stück weit legitim. Aber es gibt auch Leute, die das nervt. Die sagen, oh, Philipp läuft überall rum und benutzt die Tesla-Story. Und ja, ich benutze die für meine Zwecke. Zahle aber dann auch den Preis, dass es manchmal einfach too much ist. Und nein, ich brauche da nicht noch einen Tesla zu Hause. Ich kenne immer noch jeden Store auswendig.
Philipp, jetzt haben wir auf jeden Fall hier länger gesprochen als üblich, aber es ist ja auch wirklich viel passiert in deinem Leben. Du hast krasse Projekte. Ich drücke natürlich in unser aller Interesse die Daumen, dass du da gut vorankommst, also für die Welt, für Hamburg, für dich. Bin sehr gespannt, was daraus wird. Danke fürs Rumkommen und ja, wenn es passt, vielleicht irgendwie in einem Jahr oder so.
Auf jeden Fall.
Update, wenn du dann vielleicht die Unicorn-Runde schon zusammen hast oder so, mal gucken.
Hoffentlich. Drückt uns die Daumen, wir arbeiten dran.
Alles klar. Vielen Dank fürs Rumkommen.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Wer plant, im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles & More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR. zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.